Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
All right. An die Leute da draußen. Euer Lieblings-Gitarcast ist wieder zurück und ich glaube sogar im wöchentlichen Rhythmus, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gerade gar nicht, welches Datum heute ist, aber auch völlig egal. Heute ist Donnerstag und ihr habt, also für euch ist heute Donnerstag, für mich und meinem Gast ist heute Dienstag. Und ich will das nur mal vorweg sagen. Ich ziehe ja gerade, falls ihr das überhaupt mitbekommen habt, ich ziehe mit meinem Shop gerade um, also in dieser Woche, wo ich diesen Podcast jetzt gerade aufnehme, bin also komplett in Umzugsstress und bin so ein bisschen vielleicht manchmal durcheinander und vergesse da manchmal auch Termine oder sowas oder habe irgendwas anderes abgespeichert. Falls ihr mich natürlich, oder falls ihr euch, mein Gott, nochmal ganz von vorne, falls ihr meinen Repair Shop auch kennt, so, dann wundert euch bitte nicht, wenn ihr Reparaturen bei mir habt oder sowas, dass vielleicht ein paar Sachen gerade etwas länger dauern können, weil wir im Umzugsstress sind. Obwohl, wenn die Folge draußen ist, dann sind wir eh schon umgezogen. Ist doch eigentlich völlig egal. Vergesst das, was ich gesagt habe. Ich steige einfach direkt ein. Ich freue mich heute, einen neuen Gast am Start zu haben an diesem wunderschönen Donnerstag. Ich freue mich, den Hauke von Feine Sahne Fisch wieder am Start zu haben, der jetzt eine halbe Stunde auf mich gewartet hat, weil ich den Termin ein bisschen vergessen habe. Aber wir ziehen das durch und wir haben eine gute Zeit zusammen. Und Hauke, schön, dass du da bist.
Ja, Paul, danke, dass ich hier sein kann. Macht gar nichts. Ach, ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen was auf YouTube geguckt. Alles gut.
Ich betone das nur lieber dann nochmal, weil ich dachte dann echt zu dem Augenblick, ach du Scheiße, ey. Und dann, ich glaube in der Woche, ich weiß gar nicht, ob das deutschlandweit ist, aber ich glaube zumindest in Nordrhein-Westfalen ist gerade Blitzer-Marathon. Ja, und der geht auch über ein paar Tage, genau. Und ich dachte mir so zwischenzeitlich, als ich so vielleicht mit etwas mehr als 50 km durch die Innenstadt gefahren bin, dachte ich mir, fahr doch mal langsamer. ja. So ist das. Ganz kurz, meine Einstiegsfrage. Ich habe normalerweise immer eine Standleitung nach Berlin. Wo gehe ich heute hin?
Ja, du erreichst mich heute in Rostock.
In Rostock,
da bin ich einfach zu Hause, genau. Ja.
Okay, das freut mich doch mal. Das ist mal ausnahmsweise also mal nicht
allzu weit weg.
Ja, ist ja, ich meine, ich freue mich, weil, wie gesagt, ich meine, ich habe ja nichts gegen Berlin, aber die meisten Leute sind irgendwie, ich glaube, in der letzten Folge hatte ich Steiner und Madleiner am Start gehabt und dann dachte ich mal ernsthaft so, oh, heute gehe ich mal in die Schweiz rein. Aber nein, wo waren die beiden in Berlin so? Das ist wie das immer so ist, so, ne? Aber egal, ich freue mich auf jeden Fall mal nach Rostock zu telefonieren, zu Skype, einen Podcast aufzunehmen. Ey, erstmal, wie ist es? Wie bist du in die Woche gekommen? Was steht gerade an? Wie heiß seid ihr auf den neuen Album-Release? Hol uns mal ab.
Ja, also wie heißen wir? Sind natürlich super heiß und wir laufen auch gerade ganz gut heiß, was so Termine und so angeht auf jeden Fall.
Absolut.
Genau, wir waren gestern gerade im Plattenwerk und haben uns das angeguckt. Da haben wir so eine Führung bekommen, wo das gepresst wird. Das ist hier ganz bei uns in der Nähe in Röbel. Optimal Media heißt das, da ist ein riesiges Plattenwerk, 800 Angestellte. Ja, und das war so ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus, ne? Also bist du einfach durch die Fabrik mitgelaufen und hast so ein paar Sachen dazugelernt, das Album das erste Mal gesehen und in der Hand gehalten. Ja. Das war eine schöne Sache.
Ey, ganz kurz, ist das nicht so bei Presswerken so? Es gibt es nicht nur eins oder es gibt nicht viele noch, ne? Ist das nicht, weißt du das?
Das haben wir auch geglaubt, aber so ist das eigentlich gar nicht. Also es gibt so zwei, drei große in Europa, dazu gehört das zum Beispiel in Röbel, ja. Aber es gibt auch kleinere Presswerke noch und es gibt jetzt dann auch in Amerika Presswerke, also so doll, wie man das manchmal vielleicht annimmt, wenn man so als Musiker mit anderen Musikern spricht, dann reden ja mal davon, oh mein Gott, kriege ich überhaupt noch einen Termin für meine Pressung und so.
Ja.
Das hat sich wohl so ein bisschen entspannt, hat sich gestern so angehört, also es ist nicht mehr ganz so krass.
Ah. Ich dachte original immer, dass das wirklich so ist, dass man, also, beziehungsweise weil ja der Hype von LPs, der ist ja jetzt nicht erst seit gestern wieder total am Start, sondern schon echt lange wieder so. Ne? Also ich würde mal sagen, bestimmt seit 10 Jahren oder so. Also ist halt LP wieder mindestens so richtig auch im Mainstream mehr oder weniger angekommen. Unabhängig von den Leuten, die schon eh und je mal Schallplatten am Start haben. Bist du Plattentypi?
Oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe gestern, konnten gestern auch mal reinhören und dann lag da so eine Platte auf dem Plattenspieler und ja, dann wusste ich erstmal gar nicht, okay, zweite Seite, wie mache ich das jetzt, wo halte ich das Ding an und so. Also ich bin überhaupt kein Platten- und LP-Typ. Nee, leider nicht. Habe ich irgendwie nie reingefunden und jetzt mit Streams ist es ja auch so ein bisschen, ja, ist einfach irgendwie seine Mucke zu hören, ne? Ja. Aber diesen Sammler, ich verstehe natürlich auch total dieses Sammler-Ding von Platten. Also, aber mich hat das irgendwie nie so gecatcht. Ich bin da nicht reingekommen. Habe auch keine Leute gekannt, die irgendwie total die Sammler waren. Das ist ja auch so ein bisschen immer, ne, wie wächst man auf? Hat man Kumpels, die das sehr machen und so. Bei mir war Platte eigentlich fast nie vordergründig. Also ich habe selten Platten überhaupt gehört.
Ich finde das ganz geil. Also ich gucke jetzt gerade an dir vorbei und sehe immer noch mein CD-Regal, wo ich glaube so 700 bis 800 CDs drin sind. So, weil ich halt einfach voll so diese, wirklich so, ich bin so dieser, ich liebe die Haptik einfach davon. Und dadurch, dass ich halt, guck mal, ich bin Baujahr 88, deswegen bin ich natürlich primär mit CDs groß geworden. So, ne?
Ja, ja. Und für mich gleich alt, genau.
Ich ne, so, das ist ja dann immer so dieses Medium CD und Platten waren zu der Zeit halt absolut out. Und für mich ist das Ding halt immer noch so, gerade beim Autofahren so, liebe ich dann einfach echt eine CD noch einzubauen. Zu legen, so, ne? Und ich finde das geil, einfach sowas immer noch zu haben und kaufe mir von meinen Lieblingsartists halt immer noch gerne eine CD. Platten ist so ein bisschen, ich bin nur zu faul, mir viele Platten zu kaufen, weil dann denke ich mir, müsste ich meine CD-Sammlung auflösen. Da habe ich keinen Bock drauf, so. Das ist mir dann zu teuer, so, ne? Aber ich finde es halt geil und das finde ich halt echt auch krass. Weil natürlich so auf der Arbeit oder sowas höre ich dann auf Spotify und dann hörst du mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Genre oder irgendein Album gerade durch und dann wird dir natürlich vom Algorithmus von Spotify was vorgeschlagen, was sehr ähnlich dann ist und dann entdeckst du dann echt nochmal ganz neuen Scheiß. So, das ist echt abgefahren.
Ja, genau,
so, das
dieses Autoplay und so, ja, das, da entdeckt man schon manchmal auch lustige Sachen. Oder gibt auch, also was wie öfter mal spielen ist, keine Ahnung, du liest irgendwas beim Autofahren. Mhm. Was weiß ich, steht auf irgendwo drauf und gibst so die ersten drei Buchstaben oder so ein und dann siehst du den Namen von dem Lied oder von dem ersten Interpreten oder ersten Lied, was kommt, musst du halt vorher abmachen, was für eine Kategorie du nimmst und dann müssen alle im Auto raten, welches Genre da wohl hintersteckt. Das ist eigentlich auch ganz witzig und entdeckt man auch total crazy Musik manchmal,
okay,
auf die man gar nicht kommt, so, was weiß ich, mit ganz wenig Views oder so, wie kommt man sonst auf sowas? Ja, kann man mal probieren.
Ey, das ist richtig geil und ich muss da so ein bisschen schmunzeln. Ich hatte gestern mit einem Kumpel von mir eine Unterhaltung gehabt. Ich glaube, gestern kam das raus, dass Quicksand dieses Jahr auf Tour kommen. Sagen die dir was? Alte Hardcore-Band. Eigentlich von Walter Schreifels, der Typi, der bei Göhler Biscuit auch mit am Start ist. So Hardcore-Legende, so, ne? In diesem ganzen Oldschool-Hardcore-Bereich. Und die Band finde ich ultra geil und hatte das dann irgendwie auf Instagram geteilt, dass die Band auf Tour kommt. Und dann hat mir direkt ein Kumpel geschrieben, meinst du, ey, wie bist du auf die gekommen? Weil für ihn ist das so Ur-Hardcore und wir sind so 10 Jahre auseinander und dann hat er mich gefragt, woher kennst du die Band dann quasi so? Und ich meinte dann echt so, ich meine so, ey, ich habe die damals entdeckt, weil ich glaube ich irgendwas bei Spotify gehört habe, ein ähnliches Genre und dann wurde mir Quicksand angezeigt und dachte immer so, ja, die Band kennst du vom Hören sagen, aber ich kenne das, weil mir das ein scheiß Internetprogramm vorgeschlagen hat oder Musikstreamingdienst so, ne? Ja. Und das ist so ein bisschen erschreckend, weil dann hat er mir noch ein paar andere Sachen so vorher erzählt, meinst du, kennst du die und die und die? Und ich meine so, ey, die kenne ich, aber auch nur, weil mir das von Spotify vorgeschlagen worden ist. Und das finde ich manchmal so ein bisschen irgendwie geil, aber irgendwie so ein bisschen gruselig so, ne? Das ist so...
warum? Beschreib das mal, warum das gruselig ist, das würde mich interessieren. So, weil,
Ich finde das irgendwie gruselig, weil ich glaube, ich bin manchmal, was gerade so Musik oder sowas angeht, vielleicht auch ein bisschen oldschool oder kann man auch old-fashioned bezeichnen, so dass man dann immer denkt, so, ach, ich finde es halt cool, wenn man halt irgendwie vom Hörensagen darauf kommt. Oder wenn ich jetzt beispielsweise, ich muss gestehen, so, ich kannte Quicksand natürlich auch als Bandnamen, weil das super viele Leute in meinem Umkreis, weil die Merch von denen anhaben. So, aber ich habe mich dann nie automatisch mit dem befasst und ich finde das dann manchmal so ein bisschen insofern gruselig, dass ich jetzt denke, ach, fuck, Alter, warum muss mir halt jetzt halt ein Algorithmus von Spotify muss mich auf die Band bringen? Warum bin ich da nicht von alleine drauf gekommen? Das finde ich manchmal so ein bisschen ja, abgefahren, weißt du?
Ich ja, will gut, aber sonst, auf der anderen Seite hast du ja gar nicht die Chance, so viel Musik zu hören, ne? Das ist ja auch so. Ja,
natürlich, also ich meine, in manchen Folgen oder sowas, in meinen Podcast-Folgen, dann verheißt verteufelig manchmal irgendwie Camper-Amps oder hast du nicht gesehen, dass, also ich bin ja Fan davon trotzdem, mag aber trotzdem halt irgendwie natürlich auch analoge Geschichten, aber da kommen wir natürlich später noch drauf zu sprechen. Absoluter Gear-Talk, absolut. Und ich will damit nur sagen, dass ich halt irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich stehe dem Fortschritt gar nicht im Weg, ich bin da dankbar für, ich zahle gerne halt irgendwie meine, also in Anführungszeichen gerne meine 10, 15 Euro im Monat an Spotify und lass mir neue Musik vorschlagen, finde ich in Ordnung, aber trotzdem ist das manchmal gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort, das ist...
Ich glaube, ich habe die Phase der Gewöhnung, habe ich schon hinter mir. Irgendwie bin ich da, das ist total bei mir angekommen, so dieses Stream. Ja, das, keine Ahnung, das Erste, was ist, wenn ich im Auto bin, suche ich mir irgendwie einen Podcast oder halt irgendwie Musik raus, so eine Playlist von mir. Aha. Ja, ist irgendwie so. Also gerade so Auto ist auf jeden Fall mit Streaming verknüpft bei mir im Kopf.
Ja, ey, du kriegst ja auch heutzutage, also du kriegst ja auch eigentlich keine Karre mehr, die einen CD-Player hat. Weißt du, was ich meine? Also das,
ja, klar.
So, oder wenn du dir jetzt ein neues Autoradio holst oder sowas, ich glaube, ich habe extra Aufpreis bezahlt, weil ich noch ein CD-Laufwerk haben wollte. So, das kriegst du eigentlich nicht mehr. Das ist ja so, wer hat sowas dann noch so? Aber ist, wie gesagt, ist ja vollkommen in Ordnung so. Was für ein Baujahr bist du, wenn ich fragen darf?
89.
89, ja, guck mal, es ist, also ist eigentlich genau die Generation Y, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir. Müsste eigentlich sein.
Ja
genau. Ziemlich. ja, crazy. Aber ey, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine so, man ist ja, aber wie haben wir das denn, wie hast du das denn so als Kiddy, als Teenie, was gab's denn nochmal vor Spotify?
Na, also bei mir war das so ein bisschen, ich habe immer viel einfach die MP3s auf dem Rechner gehabt, ne? Und dann so,
yo,
was weiß ich, dann gab es halt eine Zeit lang MP3-Player, davor gab es Discmans, hatte ich auch auf jeden Fall noch,
yo,
Walkmans,
shit,
da, yeah. Das war nach meiner, vor meiner Zeit, also so Discman war das erste, glaube ich, und dann immer so rumrennen und langsam gehen, damit die CD da drin nicht springt und so.
Ja, voll, wenn die kein Anti-Schock-System hatte, so, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich super viel Musik immer auf dem Rechner gehabt, dann halt auch damals so Napster und irgendwelche illegalen Sachen halt, ne? Ja, so wie es dann damals war.
Napster war doch das Ding, was Lars Ulrich bzw. Metallica die verklagt haben, ne?
Ja, genau. Also nicht, ob das damals Napster war, keine Ahnung, aber halt, du hast ja irgendwo auf irgendwelchen fadenscheinigen Seiten Alben runtergeladen und die
genau.
Mit deinen Freunden oder Freundinnen getauscht irgendwie. Und ich habe das früher mal so gemacht, ich habe selten Alben gehört. Ich habe mir immer wirklich auch da schon so Alben zwei, dreimal durchgehört und dann mir die besten Songs aus meiner Sicht rausgenommen und dann halt in Ordner so Favoriten getan und hab die immer durchgehört. So ist das viel gelaufen bei mir und dann ja, jetzt wieder mehr zum Album hören zurückgekommen, aber macht mir auch immer noch Playlists bei Spotify einfach und dann, wo ich dann weiß, okay, wenn ich die anmache, dann kommen halt nur Sachen, die ich echt cool finde.
Ey, kann ich, guck mal, das ist ein interessantes Ding, da würde ich mal gerne deine Meinung zu hören. Und zwar, viele Kumpels von mir spielen natürlich auch in Bands und so, dies, das. Und eine Band, liebe Grüße an den Tom Hoppelshäuser an der Stelle, der oft hier im Podcast stattfindet und auch mal natürlich hier auch Gast war, der spielt in der Band The Narrator. Und The Narrator machen das wirklich nur so, dass die nur Singles droppen. So. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, ich meinte dann so, ey, Junge, was ist mal mit Album? Und er meint dann so, ey Junge, Album ist nicht mehr. Und ist das so? Ich meine, ihr habt natürlich jetzt ein Album gemacht.
Aber ja, ist ja so ein bisschen so eine Marketing-Philosophie-Frage, würde ich sagen. Also ich glaube, wahrscheinlich, also oder was ist seine Begründung? Sagt er, ist das Marketing oder sagt er einfach, Alben will keiner mehr hören? Oder genau, es gibt, glaube ich, also ich glaube, oft ist, also was ich gehört habe, ich bin da auch echt kein Profi, also genau, richtet das nicht nach meinem Gusto aus eurer Marketingstrategie, aber ich habe halt gehört, dass es einfach das Output halt das A und O ist eigentlich, ne? Also dass es einfach gut ist, wenn du so viel wie möglich einfach raushaust. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach einfacher ist zu sagen, okay, wir beschränken uns nicht mehr auf so einen Rahmen von einem Album oder irgendwie so ein Konglomerat an Titeln, sondern wir hauen einfach immer raus, wenn wir können. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, das könnte ich mir so als modern vorstellen, was halt irgendwie so die Algorithmen am besten bespielt. Aber naja, wir als Punk/Rockband, für uns war das klar, dass wir ein Album machen wollten. Da war auch nie irgendwie die Rede von irgendwie einfach nur einzelne Songs nacheinander raushauen.
Ey, danke. Also ich glaube, bei Tom Hoppelshäuser ist dann, ich hatte ihn ja auch gefragt und der meinte halt so, ich glaube so was wie, dass man das nicht mehr braucht, dass halt Album irgendwie out ist. Ich weiß natürlich, dass die das, was dahinter steckt, die Wahrheit ist, dass die vielleicht einfach nicht genug Kohle gerade haben, ein Album zu machen. So, ne? Nein,
ja, das kommt ja auch dazu.
Das wird sein, Tom, wenn du das hörst. Ich weiß ja, dass ihr genug Geld habt. Nee, aber das ist wahrscheinlich auch so eine, wie du schon sagtest, ein Marketing-Ding. Und du kannst natürlich mehr, das ist immer heiß, wenn du eine Single, glaube ich, gerade droppst oder die raushaust. So. Und dann kannst du die promoten. Aber ich denke mir halt so, also gerade natürlich auch als eine Person, die sich gerne halt auch ein physisches Album immer noch kauft. Ich habe mir natürlich auch gerne früher Maxi-CDs geholt. Aber am Ende bin ich dann immer beim Album hängen geblieben. Also von daher, ich weiß auch gar nicht mehr, ob man noch Maxi-CDs kaufen kann. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung, ich habe auch ewig lang kein CD mehr gekauft.
Ja, bin, ja. So, also, ne, also CDs gibt es ja, wie gesagt, noch, aber so Maxis, so Singleplayer, keine Ahnung. Aber ich finde es halt, wie gesagt, ich finde, das ist, glaube ich, mein Ding. Ich sehe so ein Album immer noch als eine Art, nehmen wir das mal Gesamtkunstwerk an. So, weißt du, das ist halt irgendwie ein, ob das jetzt konzeptionell ist oder nicht. Hm. Aber für mich ist das immer noch so ein Riesending. Und natürlich ist das so, sagen wir mal, du nimmst jetzt boah, du nimmst jetzt einen Longplayer und machst da 11 Songs drauf. Ich weiß, wie viele Songs habt ihr gerade auf dem neuen?
Das war 12.
Okay, ich glaube immer so, dieser Mix ist, glaube ich, so mal zwischen 10, 11, 12, irgendwie pendelt sich das immer so ein, so, ne?
Oft, ja, ne?
Genau, so, ne? Und dann, ich weiß nicht, bei uns, als mit meiner Truppe war das auch so, klar, hast du dann mal in der Vorproduktion, hast du deine 14, 15 Stück und dann kickst du vielleicht nochmal 2, 3 oder sowas raus, so, die du dann irgendwie dann nicht schaffen und haust die dann irgendwann nochmal als B-Seite oder was auch immer raus, so, ne? Was wollte ich sagen?
Ich finde das also Gesamtkunstwerk gesagt.
Ja, genau.
Genau. Und dazu, da ist genau, ich finde ja, so ein Album ist ja auch immer so eine Momentaufnahme von einer Band. Und was du ja nicht mehr hast, wenn du keine Alben machst, dann hast du quasi immer so eine graduelle Entwicklung von so, wenn du, sagen wir mal, du haust jeden Monat einen Song raus, dann hast du ja immer so eine graduelle Entwicklung und schreibst dann sofort wieder weiter, nimmst das auf und haust es wieder raus. Beim Album ist es ja so, du sammelst irgendwie über einen gewissen Zeitraum meistens und dann nimmst du es auf. Und dann ist es halt da so als so Zusammenfassung einer Zeit. Und das ist halt so, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, man wird am Ende anders schreiben und es wird sich anders anhören, wenn man da ein Album schreibt oder wenn man halt sagt, okay, ich mache immer jede Idee, die in dem Monat ist oder in dem Zeitraum ist, die haue ich sofort raus, als wenn man sagt, okay, über 2 Jahre sammle ich und dann nehme ich nachher irgendwie das, was mir am besten gefällt oder was am besten zusammenpasst, wie auch immer, und haue das halt auf dem Album. Genau, ich glaube, da kommt am Ende was anderes raus, könnte ich mir vorstellen.
Ja, absolut. Ich meine, man muss auch sagen, gut, da ist auch jede Band, ich sag mal, ein bisschen anders aufgestellt. Die Frage ist auch manchmal, wenn man ein Album rausgebracht hat, wie alt sind die Songs für einen selber dann schon so, ne? Das ist ja, weißt du, für die Leute, die das hören, ist das halt immer so, oh geil, jetzt hat Feine Sahne ein neues Album rausgebracht. Aber da werden bestimmt auch der ein oder andere Song drauf sein, den ihr schon länger einfach mal am Start hattet und den jetzt aufs Album gebracht hat. Oder ich weiß nicht, wann der Song halt entstanden ist.
Bei uns war das gar nichts. Also genau, wir hatten dieses Mal das gar nicht so, dass diese Songs schon so ewig alt sind, weil ich bin ja auch noch nicht ewig lange in der Band. Und wir haben dann ja sofort angefangen, irgendwie auch zu schreiben und zusammen Musik zu machen. Und deshalb sind die halt alle maximal 1,5 Jahre alt. So.
Okay.
Also deshalb genau war das bei uns jetzt nicht so. Aber ich kenne das aus anderen Projekten von früher auf jeden Fall so, wo Songs dann ewig lang rumliegen. Dann nimmst du die erst nicht auf, dann nimmst du sie irgendwann auf und dann legen die rum und dann entdeckst du wieder neue Techniken, auch beim Aufnehmen, oder entdeckst deine Stimme neu oder entdeckst andere Möglichkeiten, Gitarre zu spielen und so weiter. Voll. Und dann denkst du, warum mache ich das nicht eigentlich nochmal? Und dann wird der Song aber nie fertig. Und das ist auch so immer dieses, das Loslassen, das ist, glaube ich, immer ganz, also habe ich in letzter Zeit so gemerkt, das Loslassen und ein Song sein lassen ist super wichtig und zu sagen, okay, jetzt ist er fertig und die neuen Ideen müssen halt für den nächsten Song oder fürs nächste Projekt irgendwie dann sein.
Absolut, es ist ja auch manchmal ganz cool, ist das bei mir auch mal, wenn man Sachen auch mal liegen lässt so, und die nicht auf Biegen und Brechen dann vielleicht dann fertig macht. Man hat manchmal einfach nur eine lose Idee und merkt so, ey, irgendwie will das gerade nicht und entweder verpufft die oder wenn du die so geil findest, dann hast du die noch im Kopf, hast die vielleicht auch irgendwie noch aufgenommen und dann ist die irgendwo und dann kramt man die nochmal hervor, so, ne? Das ist,
genau.
Das finde ich am Write natürlich dann auch mal ganz cool, obwohl ich auch sagen muss so, manchmal finde ich Songwriting, wie macht ihr das? Das würde mich interessieren. Also ist so aus dem Jam heraus oder ist das irgendwie, ihr setzt euch jetzt wirklich aktiv in oder jemand bringt eine Idee einfach mit, so wie war das beim Prozess?
Genau, bei uns war das so, dass oft eine Grundidee da war von irgendjemandem. Genau, oft von mir, aber teilweise auch von Kai, dem Bassisten. Dann im späteren Prozess teilweise auch manchmal von Philipp Hoppen, unserem Produzenten, der auch ein, zwei Ideen mitgebracht hat. Und genau, dann wurde das quasi einfach zusammen im Proberaum irgendwie vorgestellt und dann hat jeder so ein bisschen assoziiert, ne? Wo könnte es hingehen, was brauchen wir noch, was ist das? Ist das ein Refrain, ist das eine Strophe? Oder manchmal denkt man auch, oh, das ist eher ein Refrain und irgendwann merkt man, ah, eigentlich ist es doch eher eine Strophe, weil man hat da noch was Cooleres, was ein Refrain sein könnte. Genau, also so ist es oft passiert. Und dann, wenn wir gemerkt haben, okay, musikalisch haben wir alles, was es für unserer Meinung nach für einen Song braucht, dann haben wir angefangen, okay, was ist denn thematisch, textlich, was könnte das sein? Genau. So ist fast, glaube ich, auf der Platte, glaube ich, fast alles entstanden in der Reihenfolge.
Okay, also ist ja also eigentlich so dieses, jemand hat eine Idee am Start und dann wird die quasi zusammen weiterentwickelt. So, ne? Einer bringt ein Grundgerüst mit so und dann, das ist so, ist eigentlich bei uns... Ich glaube, bei vielen ist das immer so. Ich weiß gar nicht, ob es war, obwohl das ist, glaube ich, auch so eine, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig im Proberaum, dass man so gejammt hat und dass da so ein Song raus entstanden ist. Obwohl das auch eine geile Herangehensweise ist, aus so einem Jam das manchmal zu machen, so. Und dann ist man irgendwie in so einem Flow drin und der Drummer hat irgendwie einen richtig geilen Beat am Start und dann haust du was da drüber und denkst so, ey, geil, das ist, ne. Aber auf und der anderen
Seite. Das ist immer geil, wenn man das auch gleich aufnimmt. Also wenn man nicht fertig aufnimmt, sondern einfach irgendwie was mitlaufen hat, irgendwie so ein Tascam oder was weiß ich, damit man einfach später wieder reinhören kann. Weil oft ist es dann so, dann jamst du halt eine halbe Stunde, alle sind so voll im Element so, weil es einfach für einen selbst gerade cool klingt und dieses zusammen Musik machen halt gerade total Spaß macht. Und dann überlegst du, dann hörst du irgendwie auf und dann ist es nochmal zu Ende und dann überlegst du, ey, der war doch vorhin dieser coole Teil.
Ja, genau. Wie war der nochmal? Ja, genau, stimmt. Und, ey, manchmal sind das ja auch so, wenn du das dann nicht aufnimmst, dann hast du manchmal echt, das ist so Momentum und dann ist das manchmal weg, dann hast du was gespielt, aber du kannst das nicht mehr reproduzieren, weil das irgendwie dann weg ist. So, das ist total abgefahren. Und ich finde das aber auch ultra geil, wenn man Sachen einfach echt mal am Anfang auch nur richtig rudimentär aufnimmt. Wenn du schon sagst, du nimmst jetzt irgendwie ein Aufnahmegerät, packst es irgendwie in die Mitte und dann hörst du dir das nachher an, anstatt das jetzt immer, also es muss ja gar nicht hochproduziert sein, das reicht einfach, das einfach mal mitzuschneiden. So. Und selbst wenn es Smartphone daneben legst und lässt halt irgendwie, keine Ahnung, was mitlaufen, das ist auch manchmal nicht verkehrt. Aber das irgendwie festzuhalten, definitiv. Cool. Was mich natürlich interessieren würde, Hauke, um in die tiefen Sphären einzusteigen. Ja. Und natürlich auch, weil er auch sagt, aber das wollte ich dich natürlich auch noch fragen, so wie da überhaupt zu Feine Sahne gekommen ist, wie der Prozess war, dies, das. Aber erzähl doch mal so ein bisschen. Du spielst Gitarre. Wie bist du zur Gitarre gekommen? Wie ist das passiert? Wann hast du angefangen? Wer hat dich dazu gebracht? Erzähl mir alles.
Genau, also ich spiele bei Feine Sahne Gitarre und singe auch so Zweitstimme. Mhm. Also fast jeden Refrain singe ich da mit so. Gitarre mit 12 angefangen, weil ich gesehen habe, ein guter Kumpel von mir hat auch damals angefangen. Das war ein Kumpel, der hat neben meiner Oma gewohnt und in Sommerferien war ich immer wochenlang bei meiner Oma. Und sein Vater, also von dem Kumpel, der neben meiner Oma wohnte, ganz viel Hardrock gehört, der Zeppelin, AC/DC, Toten Hosen, ja, so all das ganze Genre halt, ne? So diese 70er, 80er Bands hoch und runter. Und als ich gesehen habe, der Nachbarsjunge hat irgendwie seine erste Gitarre bekommen und ich irgendwie habe dann auch angefangen, Rock zu hören, auch über den Einfluss, habe ich gedacht, ey, das will ich auch machen. Ja, und dann auch sehr schnell irgendwie zu Weihnachten hat es jetzt gut angeboten, eine Gitarre bekommen und einen Gitarrenlehrer. Und dann habe ich auch echt über mich hingesetzt und musste mich da auch gar nicht groß motivieren. Und dann habe ich fast jeden Tag bestimmt 1-2 Stunden Gitarre gespielt. Irgendwie habe mich voll verloren.
Sehr
glücklich. Und für 3 Jahre halt dann wirklich mit einem Lehrer zusammen Gitarre gespielt. Und dann bin ich umgezogen und der Lehrer konnte quasi nicht mehr hinterherkommen und hat dann so ein kleines Motivationsloch auch, ne? Nicht mehr den Gitarrenlehrer gehabt. Mhm. Auch die Schulbands waren dann irgendwann zu Ende. So, ne? Und dann bin ich so ein bisschen in so ein Loch gefallen und hab dann Gitarre wieder so mit 19, 21 wieder richtig verstärkt angefangen. Und dazwischen, als ich halt quasi keine Schulbands oder so mehr hatte, viel Akustikgitarre gespielt und dazu gesungen halt. Und da so ein bisschen ins Singen reingekommen. Genau. Und dann die ersten richtigen Bands in Rostock im Studium. Leute kennengelernt bei einer Jam-Session. Einfach mit auf die Bühne gegangen, ein bisschen gesungen und so, ja, die erste Rockband irgendwie gehabt. Ja, und dann auch mal andere Musik gemacht mit einem Kumpel, wo wir so, was machen wir? Wir sind ein Duo und machen sehr viel sphärische Sounds, singen zweistimmig und da spiele ich Akustikgitarre mit so viel Delays und Ambient Sounds drauf und er hat einen Synthesizer und Drumpad und dann singen wir zweistimmig dazu. Genau. Und ja, und dann in Rostock angekommen 2012, eben sehr viel Musik gemacht und auch hier so ein Netzwerk einfach so gehalten. Ne? Wenn du lange in der Stadt bist, gerade in Rostock, das sind 200.000 Menschen und die Musikszene ist nicht super riesig. Mhm. Also man lernt schnell, gerade so, wenn es um Bandkontext sind, sehr viele Leute kennen. Ja, und dann wirklich hier mich irgendwie total zu Hause gefühlt und immer gewusst, wenn ich irgendwas brauchte, gewusst, wen man ansprechen kann und Leute kennengelernt, die kleine Home-Studios hatten, wo wir dann Songs aufgenommen haben und ja, irgendwie so meine Musikidentität irgendwie entwickelt und Sachen, ja, einfach viele Sachen gelernt über Musikproduktion und Gitarre spielen natürlich immer ein bisschen besser geworden. Ja, und genau, dann kommt irgendwann der Weg zu Feine Sahne über jemanden, bei dem wir früher viel aufgenommen haben mit den anderen Bands, der quasi ein Homestudio hatte und der ist bei Feine Sahne Monitortechniker, wenn die auf Tour sind. Ja, und als die quasi einen neuen Gitarristen und Sänger brauchten, haben die einfach in ihre Crew gefragt. Und Peter, Peter, vielleicht hörst du das ja irgendwann auch mal an, Grüße gehen raus, der hat dann gesagt, ey, frag doch mal Hauke. Und dann bin ich dahin nach Greifswald im Proberaum und das hat echt ganz relativ schnell gefunkt zwischen uns. Also wir haben uns, glaube ich, echt schnell gut verstanden. Wir haben gemerkt, so vom musikalischen Know-how, von dem, wie man Musik macht, das passt echt gut zusammen und haben uns dann ja, relativ schnell entschlossen, das zu versuchen.
Ey, das ist aber witzig. Da heißt, du warst auch gar nicht, aber so direkt in der feine Sahne-Bubble gar nicht so richtig dann am Start.
Ich kannte,
so,
ne? Also persönlich kannte ich keinen von denen. Ich wusste zwar, was feine Sahne ist und wer die sind, aber ich kannte niemanden persönlich, nee.
Das ist ja eine richtige, also eine richtig kleine Erfolgsstory. Ist ja richtig,
ja,
witzig.
Ja, vor allen Dingen auch so, ne? Ich bin jetzt 34 und quasi mit 33 nochmal irgendwie so Musik wirklich nochmal berufsmäßig und ernsthaft, ja, genau, zu betreiben. Davor war es halt immer so, natürlich so total diese Leidenschaft, das auch sehr, immer ziemlich hoch in der Prioritätenliste von mir gewesen, aber dann jetzt nochmal so das zu machen, davon träumst du ja auch nicht, ne? Und damit rechnest du nicht einfach, dass es irgendwie aus dem Nichts kommt. Das war schon in dem Moment echt eine schöne Sache und ja, es ist bis hierhin.
Ey, ich find's richtig geil. Ich wollte gerade dir vorwegnehmen, aber ich mag diesen Begriff nicht. Kennst du das, wenn dann Leute immer so, egal was die machen, wenn die, ob sagen wir jetzt mal, meine Gitarre spielen, ich habe das im Shop-Kontext ganz oft, dass die Leute dann immer zu mir sagen, oh, ich gebe jetzt mal meine, nee, die sagen, ich spiele Gitarre, aber ich bin ja nicht so ein Profi wie du. Und dann ist immer dieser Begriff Profi, was heißt das jetzt so, ne? Dann hast du halt die Leute, die sagen, ich mache das nur hobbymäßig, und dann finde ich das immer schwierig, weil was ist Hobby? So, das hört sich immer so an, als ob das absolute Laien oder sowas wären, so, ne? Oder so dieses professionell. Ich glaube, dieses professionell bedeutet am Ende des Tages einfach nur, dass du halt irgendwie damit Kohle verdienst, dass das monetarisiert wird so, ne?
Ich glaube auch, weil ich meine, ich bin jetzt ja nicht von heute auf morgen ein besserer Gitarrist gewesen oder so, oder hat jetzt irgendwie auf einmal den Stein der Weisen gefunden. Genau, also ich glaube, das ist einfach so, das ist alles, was es bedeutet, nicht mehr und nicht weniger.
Absolut, so sehe ich das auch. Und ich finde, aber ich finde, das ist echt eine coole Story, weil das so, normalerweise ist das ja so, wenn man jetzt zu einer erfolgreichen bestehenden Band irgendwie dazustößt, wird ja meistens so im näheren Umfeld, gibt es schon jemand, der nachrückt, ob das jetzt jemand aus der Crew ist, ob das Gitarre ist oder irgendwie aus dem näheren Umfeld ist. Ich hatte das, liebe Grüße an den Felix von Mafotta, der hatte mir auch die Story erzählt, wie er zu Mafotta gekommen ist, und der war auch schon jahrelang da im Umfeld, hat als Tag-Backliner da gearbeitet, dies, das, so, ne? Und wenn das jetzt einfach so quasi out of the blue in dem Fall einfach ist, so, und vor allen Dingen, das erinnert mich so ein bisschen, boah, war das damals bei, ich muss an den Biscuit gerade denken, als die irgendwie Anfang der 2000er, als Wes Borland da ausgestiegen ist, hat Fred Durst auch mal so ein Casting gemacht, so, und dann sind da wirklich so random Fans halt hingekommen, so, ne, und haben dann davor gespielt. So, ich glaube, ob das funktioniert. Obwohl gibt's, ja, ich glaube, irgendeine Band hat das, glaube ich, auch mal so gemacht, dass die irgendwie.
Wie war denn das? War denn Metallica, hat das doch auch mal so wie sich ausgeschlachtet, oder?
Mit, ja, bei Metallica war bei der Some Kind of Monster. Da war ja wirklich so, da hatten die aus dem größeren Umfeld, da war Pepper Keane zum Beispiel am Start. Und die hatten immer so bekanntere Bassisten zum Vorspielen gehabt. Mhm. Und am Ende hat es, glaube ich, nur gefunkt bei dem Rob Trujillo. So, das war, keine Ahnung, so. Und
ja, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen. Das ist die Some Kind of Monster Doku, genau. Bestimmt. Und dann kann ich mich noch an die Szene erinnern, da kommt irgendwann mit so einem Koffer voll Geld rein und sagen, ja, genau, hier, du bist es, hier, nehmen die $1 Million. So schön. Oh, ist auf jeden Fall schön amerikanisch.
Ey, absolut. Ich fand, die Szene fand ich wirklich so am geilsten. Ich meine, die ganze Doku ist eh schon auf vielen Ebenen, ist die Gold. Ja, ist doll. So, ne? Ist so doll. Wirklich, so absolut so. Ne? Und dann, wenn die da am Tisch sitzen und dann da irgendwie über Business reden, so, und Rob Trujillo sitzt da halt irgendwie so ein bisschen verloren, so irgendwie mit großen, und der war ja damals schon auch ein fetter Bassist, so in dem Fall. Also ich meine, der hat für Ozzy lange gespielt und für, was noch, Suicidal Tendencies, hat er vor sie gespielt? Doch, ich meine schon. Suicidal hat er gemacht und Black Label zum Beispiel, egal. Auf jeden Fall. Und dann sagen die so, ja, hier, und wir teilen das alles gleich. Aber was, ich glaube das bis heute nicht. Also ohne Scheiß so. Also ich kann mir das, ich glaube, das haben die gestaged für die Doku. Der hat 1 Million bekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, oder vielleicht, weil die damals so broke auch waren, also mental, dass die gesagt haben, ach komm, wir teilen jetzt alles fair durch 4. Ja, ja.
Von dem Bandspirit ist es ja auf jeden Fall förderlich, wa?
Absolut. So, ich werde irgendwann, ich sage es euch da draußen, ich werde noch James Hetfield oder James Hetfield, Kirk Hammett, einen von den beiden nochmal im Podcast haben. Und dann werde ich nachfragen. So, wenn Lars Ulrich mitmachen möchte, den werde ich muten die ganze Zeit, wie auf der Injustice Fall. Den hört man einfach nicht. Den schneide ich einfach raus, wenn er mitmachen möchte. Das wird mein Plan sein. Am Ende ist die Story halt richtig cool. Freut mich. Und vor allen Dingen ist das Geile auch einfach, du steigst jetzt auch so richtig ein, weil es geht einfach jetzt auch gerade für dieses Jahr auch richtig viel ab. So, ne? Muss man auch dazu sagen.
Naja, das ist ja, wir fangen ja im Mai jetzt, unser erstes Open-Air-Konzert in Wien von der Open-Air-Tour.
Ja.
Und wir haben letztes Jahr vor den Rosen gespielt, also da war dann auch Ich glaube, das erste richtige Konzert war in Köln, dann gleich vor 20.000 oder 30.000 Leuten in so einem Stadion. Das war natürlich auch, ja, das sind so Erlebnisse, die hat man jetzt für immer auf jeden Fall. Das ist cool.
Absolut, das ist so, aber ist doch einfach eine geile Story. Ich meine, du wirst ja aber auch natürlich auch den Weg auch mitgemacht haben, wenn du natürlich in Bands vorher gespielt hast, dass man auch mal vor sehr wenig Publikum spielt.
Ja, total. Nö, eben, darauf kommt es dann ja auch irgendwie nicht mehr an. So, ne? Also natürlich ist das so, du hast eine besondere Aufregung, wenn du das noch nicht gemacht hast, vor so vielen Leuten zu spielen. Aber im Endeffekt machst du ja genau das Gleiche und musst irgendwie einfach nur in so einen Modus kommen, wo du sagst, ja, das macht dir gerade richtig Spaß oder das ist das, was ich gerade will und irgendwie dieses Ablegen, dass da so viele Leute sind und das klappt dann, also hat bei mir auf jeden Fall so sukzessive geklappt, so dass ich sagen kann, okay, nach dem 5. Konzert mit den Hosen konnte ich mich auf der Bühne auch mal richtig fallen lassen. Davor hatte ich so diese Grundanspannung, die war immer noch da und mit Grundanspannung kommen bei mir auf jeden Fall auch irgendwie ungewollte Fehler und dann hast du immer gemerkt, wie diese Vorfreude und der Spaß am Spielen, so diese Grundanspannung abgelöst hat. Und das war, glaube ich, so das Schönste. Das Schönste, weil ich dann wusste, okay, das will ich weiter so machen. Ne? Wenn es könnte ja auch so sein können, okay, so viele Leute und der ganze Trubel drumherum, dass man irgendwann sagt, boah, das ist eigentlich gar nicht mehr das und das macht dieses Musikmachen, was ich mein ganzes Leben irgendwie geliebt habe, macht das voll kaputt. Aber es hat es eigentlich nur bestätigt und ja, deshalb bin ich auch echt gespannt, was jetzt mit dieser Comet aufs Boot Tour passiert, wo wir jetzt mal auch 2 Stunden spielen und so. Das wird alles spannend und hoffentlich auch schön.
Ja,
und hoffentlich gefällt es den Leuten.
Ja, vor allen Dingen auch schweißtreibend, so kann ich jetzt schon sagen. So, es ist ja jetzt auch, ne, feine Sahne heißt auch nicht irgendwie angewurzelter stehen, sondern auch natürlich auch mitgehen, so, ne? Das ist ja klar. Hast du Stress gehabt? So ist natürlich, berechtigte Frage. Ich sag mal, von 0 auf 100 quasi in eine Band einzusteigen, die viel am Touren ist und einfach auch bekannt sind. Wie waren die Verhältnisse jobtechnisch? Also so, musstest du irgendwann aufgeben oder war so, okay, hier bin ich?
Das war bei mir also ich habe gerade mal studiert, quasi ein zweites Studium gemacht und konnte deshalb relativ schnell alles quasi so ein bisschen ummodeln, dass wir da relativ schnell einsteigen konnten, so ins Proben und ins Songwriting.
Okay.
Genau, aber ich musste auf jeden Fall Sachen in meinem Leben umstellen. So, ne? Also es war schon weniger Zeit für Freunde hier in Rostock. Ist ganz klar, weil man ist irgendwie sehr viel unterwegs, man macht irgendwie sehr viel, man fährt auf irgendwelche Videodrehs und das sind auf jeden Fall Sachen, die machen alle super viel Spaß, aber man merkt halt irgendwann, dass weniger Zeit zu Hause ist. Das ist ganz klar.
Ja, ich finde auch so, man muss natürlich auch so ein bisschen klar da auch dann reinwachsen, weil du machst natürlich auch dann Sachen, die so, klar, man saugt auch alles auf, aber irgendwann merkt man auch, man macht jetzt Sachen, die macht man halt einfach, ob es promotechnische Sachen sind, ob es irgendwie ein Interview in so einem Loser-Gitarcast ist oder sowas, weißt du, so, das kostet natürlich alles Zeit, so, ne, und aber trotzdem. Aber es ist ja
wieder eine Premiere, ne, habe ich also noch nie im Podcast geredet.
Ach, hast du noch nie
im Podcast? Neues.
Ja, guck mal,
wie kommt man zu dazu, im Podcast zu reden?
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß das auch nicht. Ey, für mich ist, das sage ich ja immer, der Podcast, ne, ist für mich natürlich absolute Eigenwerbung immer für mein Business. So, aber trotzdem finde ich das geil, weil du lernst einfach, ich sage, 90% der Sachen, die ich sage, sind absolut ironisch gemeint. So, dass viele Leute haben echt Probleme damit. So, ne? Nein, ich mache das ultra gerne, einfach generell mit Leuten natürlich zu quatschen so und sich dann auch irgendwie zu connecten. Und ich freue mich natürlich dann auch, wenn halt so Anfragen dann kommen. Oder wenn der Jan dann zum Beispiel sagt, hast du Bock, Podcast mit Hauke von Feine Sahne zu machen, sage ich natürlich, auf jeden Fall so, ne? Und ganz kurz, harter Break. Du hast gesagt, was hörst du denn sonst für Podcasts? Oder hörst du generell Podcasts?
Ja, genau, also Podcasts, was hier so, ne, Zeitverbrechen habe ich eine Zeit lang. Oder
Klassiker,
immer noch, wenn es rauskommt, finde ich einfach irgendwie ein interessanter Approach irgendwie auch, weil das ist ja. Ich glaube, es ist schon ein Genre True Crime, aber es ist halt nicht so auf von wegen sehr viel blutig und sehr viel Mord, sondern auch so ein bisschen so irgendwie gesellschaftsrelevante Fälle sich raussuchen und oder Fälle sich raussuchen, wo dann irgendwann gesellschaftliche Änderungen kamen oder die irgendwie, sag ich mal, Missstände aufgedeckt haben. Deshalb finde ich den Approach ziemlich cool. Ich höre eins der so Disc Golf Podcast. Das ist, weißt du, was Disc Golf ist?
Noch nie gehört.
Das ist, siehst du vielleicht hier hinter mir, das sind so, Das sind so Scheiben, die sind so, also ein Frisbees
quasi. Frisbee, ja genau, ja.
Genau, und das ist so eine Sportart, die habe ich kurz vor Corona entdeckt und mich total auch irgendwie reingedacht. Ja genau, da gibt es immer so Podcasts, die dann quasi die News von den Turnieren und so ein bisschen zusammenfassen, sowas für euch viel. Ja, und auch immer so, was ich finde manchmal auch. Heute habe ich angefangen hier, habe ich irgendwo online gelesen, über den
Springer-Skandal. Hab ich schon beide direkt mich schon reingezogen. Ja, ja. Hm?
Genau, das habe ich heute, glaube ich, die erste gehört, gerade auf dem Heimweg. Ja, und sowas immer. Also gern so gesellschaftspolitische Podcasts auch. Irgendwie so Nachrichten oder Wissenspodcasts, das viel.
Ich finde das immer ganz geil. Also ich bin jetzt auch gar nicht so der krasse Podcast-Typ hier, aber ich höre natürlich auch das ist für Autofahrt manchmal ultra geil, so finde ich. Ja. Das ist so, ne, weil irgendwann denke ich mir auch so, boah, ich kann keine Musik mehr hören, ich ertrage es nicht mehr. Ich will jetzt Leute zuhören, wie die sich unterhalten, so, ne. Und dann bin ich natürlich so, ach, die Klassiker natürlich auch so, wie heißt das, Fest und Flauschig, echt mal ganz gerne so. Und was ich bei Zeitverbrechen eigentlich doch ganz geil finde, es gibt manchmal so Folgen, wo ich mir denke, boah, Sabine, es reicht jetzt so, weil die hat auch mal, also ey, nicht böse gemeint, so, ne? Die wird das nie hören. So, ne? Manchmal denke ich mir auch so, ey, die haut da Sachen raus und dann grätscht die da rein. So, und dann denke ich mir so, mein Gott, ey. Aber was ich bei denen ganz cool finde, ist die Dynamik, die Sabine Rückert und wie heißt der andere, Andreas Senker, glaube ich, haben. Ne?
Senker, oder? Genau.
Ja, Senker heißt er. Hm? Weil was ich halt mag, ist so, und das ist ja dieses Konzept hier ungefähr auch, die bereiten sich natürlich vor, aber es ist ein One-Take. So, und
nee, ist es nicht. Die haben ja eine Produzentin immer dabei sitzen. Also das erzählen die auch manchmal, die quasi, wenn die irgendwie merkt, okay, ich verstehe gar nicht, worüber ihr redet, die dann anhält und so. Also das machen die schon.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ah, okay. Doch. Das,
nee, das, also die, also ja,
die ja, also ich hätte das
schon
ich,
auch.
Ja, die machen professionell, ja, okay.
Also ich meine nicht professionell hier, aber so die. Ja, die haben jetzt ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute die pro Woche hören, aber so ein bisschen so ein, genau, die haben immer noch eine dritte Person dabei sitzen, das sagen sie auch manchmal irgendwie hier, unsere Produzentin so und so ist wieder dabei. Genau,
okay, aber
die uns anhält, wenn es unlogisch wird.
Okay, aber dann ist das zumindest so, das ist nicht dieses Format, weil das höre ich manchmal auch ganz gerne, das ist das Verbrechen von nebenan, von dem Philipp Schieß mich tot, der ist so ein Radiomoderator auch, und da merkst du halt wirklich, das ist aber auch konzeptionell auch so ausgelegt, der hat quasi einen Fall schon komplett eingesprochen in einer radiotauglichen Version und dann kommt manchmal quasi so ein Cut, wenn er noch einen Gast am Start hat, und dann reden die frei darüber, aber so der ganze Plot kommt eigentlich von ihm vorher eingesprochen. Und das finde ich
manchmal. Verbrechen von nebenan, oder was?
Genau, Verbrechen von nebenan. So. Das sind eigentlich auch ganz gute Folgen, auch, also auch cooles Konzept. Und das finde ich manchmal nur so ein bisschen zu. Ist so ein bisschen hörbuchmäßig, so, weil das dann nicht dieser Podcast ist, wo die Dynamik fehlt mir manchmal so ein bisschen da drin. Aber es ist auch in Ordnung. Ja, okay. Das ist so.
Ja, genau, das ist ein anderer Approach, ne?
Genau, und dann finde ich das ganz cool, wenn einfach so, ich meine, ne, wie gesagt, bei Zeitverbrechen, da ist halt so eine Dynamik drin und selbst wenn die da mal einen Cut machen und eine Sache neu aufnehmen, ich merke es zumindest nicht, weil die haben halt trotzdem so dieses Ding, die reden jetzt in Ruhe halt irgendwie darüber und erzählen jetzt nicht groß irgendwie eine geskriptete Geschichte, also keine geskriptete Geschichte, aber lesen jetzt nicht viel ab, sondern reden da sehr frei noch drüber so. Deswegen finde ich das immer ganz geil, wenn man da sich so frei. Ich werde auch irgendwann, das kündige ich an, ich will irgendwann auch eine Gitarrenverbrechen-Podcast-Folge aufnehmen. Auch genau so, wie ich da gerade beschrieben habe, so, ich denke mir eine Story aus und dann ist das Gitarrenverbrechen von nebenan. Die wird irgendwann als Sonderfolge in den nächsten 10 bis 15 Jahren mit dir erscheinen, wenn Podcasts gar nicht mehr angesagt sind.
Was ist das nächste Medium dann?
Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das nächste Medium ist dann wirklich, jetzt lachen wir noch irgendwie darüber oder denken halt irgendwie, keine Ahnung, das nächste Medium ist dieses Metaverse, glaube ich, ganz ehrlich. Das wird irgendwann so krass sein. Und da haben wir jetzt, dann treffen wir beide uns.
Dann hören wir trotzdem wieder Podcast im Metaverse,
genau,
wahrscheinlich.
Genau, im Metaverse ganz genau so. Oder lassen wir uns im Metaverse Podcast von der KI vorlesen. Was auch immer so. Das ist so, das wird halt irgendwie, also glaube ich zumindest. Aber
wahrscheinlich hört jeder individuelle Sachen, die in dem Moment auf ihn zugeschneidert werden. Die genau seine Gemütslage widerspiegeln oder so.
Von der AI. Wahrscheinlich wird's. Bitte mal den ganz kurz. Passiert hier gerade noch was? Ja. Doch, er nimmt auf, weil ich war ganz kurz, ich habe schon ganz kurz Schreck bekommen, so was ich
also der Technik. Also ich sehe bei mir immer die Ausschläge auf dem Monitor.
Ja, ich sehe die auch und der nimmt auch, der recordet auch, aber ich war gerade, egal, ich bin wieder da. Ich merke aber, ich finde das ganz geil, wir beide haben eine ganz gute Dynamik, da verfliegt die Zeit immer so ein bisschen so, ne? Und da merke ich so, ach fuck, Alter, ich glaube, ich würde mit Hauke jetzt echt stundenlang unterhalten. Ich wollte noch mal so ein bisschen kurz einhaken hier und zwar, nochmal, wir machen jetzt diesen obligatorischen, diesen langweiligen Equipment-Talk, den man natürlich hier im Podcast für die, weißt du, sonst kriege ich auch Ärger mit meinem Produzenten am Ende des Tages. So, der sitzt hier also die ganze
Zeit. Ich bin immer für jeden Talk zu haben.
Ey, absolut. Deswegen, pass auf, hau raus. Was hast du? Ich will alles wissen.
Pass auf, okay, wir fangen mit der, von welcher Seite wollen wir die Chain denn anfangen? Lass uns mal die Gitarre anfangen,
was? Ja, genau.
Genau, das war ja auch so. Ich habe, wie gesagt, ne, also als wir hatten es ja gerade von, also ich habe als Haupthobby irgendwie Musik gemacht, aber da hast du dann ja auch immer so eine gewisse Verhältnismäßigkeit für wie viel kann eine Gitarre kosten, wie viel kann ein Pedalboard kosten und so.
Ja.
Was macht überhaupt Sinn? Und da habe ich mir mal irgendwie billig einen Triple Rectifier geschossen und eine Blade Telecaster und die habe ich jahrelang gespielt, einfach in den Rockbands so.
Geil, eine Blade, den, cool. Hm?
Ja, und den Rectifier auch immer nur auf dem ersten Channel, also nicht High-Gain-Zeug, sondern halt mit dem Rectifier eher so den auf so einen Crunch-Sound eingestellt.
Ja.
Ja, und hat irgendwie funktioniert, ging ganz gut. Und dann kam, genau, jetzt mit Feine Sahne wurden die Anforderungen ja irgendwie anders. Ne? Also erstmal hieß es, okay, vielleicht brauchen wir zwei Amps, falls einer irgendwie den Geist aufgibt während der Show, wäre ja ganz cool, wenn wir irgendwie weiterspielen können. Also so ein bisschen so ein Redundanzsystem. Und dann, genau, habe ich so ein bisschen mich umgeguckt und habe gedacht, okay, ich will, glaube ich, lieber das Pedalboard als Drive-Source nehmen und einfach einen clean Amp haben und dann habe ich mir einen Fender Bassman Reissue gekauft, 59 heißt er, glaube ich, eine Fender 59 Bassman. Mhm. So mit so einem Tweet, in der Tweet-Optik mit 412er, 410er Tellern drin. Mhm. Genau, und dann
auch ultra, also ich finde, das hat eine ultra geile Optik, oder? Also ist
ja, also Killer, genau. Ne? Also gefällt mir auch sehr gut, obwohl ich so nach Optik, ich kaufe selten Sachen nach Optik, würde ich sagen. Also so, ja, also ich würde mir natürlich jetzt nicht unbedingt so eine nach Metal anmutende Gitarre umhängen, gerade für die Musik nicht, aber
so der Warlock,
ansonsten, ich habe mir gerade, genau, kann ich ja gleich wegen Optik, wir haben im Studio jetzt gemerkt, okay, Telecaster ist irgendwie für die Musik echt eine gute Gitarre und der Gitarrist vor mir hat auch eine Telecaster oft gespielt und da war es irgendwie naheliegend, okay, eine Telecaster wäre schon ganz geil.
Ja.
Dann haben wir uns erst eine Fender Vintage 2 zukommen lassen von irgendeinem Musikstore.
Mhm.
Und die war aber nicht so geil. Die haben wir dann im Studio gegen auch ganz viele andere Telecasters gegengespielt.
Mhm.
Und die hast du nicht in der Hand gehabt und hast gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie eine richtig tolle Gitarre. Und dann habe ich mir eine Kaufmann bestellt. Kennst du Kaufmann?
Ich muss jetzt...
Gitarrenbauer, ich glaube aus den Niederlanden.
Nee, sagt mir gerade noch nichts.
Genau, und von dem halt auch einfach eine Teleform bestellt, in so silberglitzernd, mit einem schwarzen Pickboard und ja, ich muss jetzt eigentlich keine silberne glitzernde Gitarre spielen, aber als die ankam und ich in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, boah, das ist ein richtig geiler Hals. Sie hat auch so ein bisschen Jumbo-Frets.
Okay, cool.
Und Spiel ist echt schön, aber sonst mit der Pickup-Bestückung ganz, ganz klassisch, also zweimal Single-Coil.
Aha.
Ja, und die spiele ich jetzt so als Hauptgitarre für so die clean und leicht angezerrten Sachen und dann habe ich noch ein Gitarrenbauer hier in der Nähe von Rostock, der heißt Roland Misorski.
Mhm.
Der baut, genau, auch, ich denke mal, ein paar Gitarren im Jahr.
Ja.
Und bei dem habe ich früher meine Gitarre reparieren lassen.
Ja.
Und der hatte oben in seinem Zimmer so eine Gitarre stehen, auch mit so einer eigenen Form von ihm. Die hat einen P90 hinten und vorne so ein Goldfoil-Pickup am Hals. Und die habe ich gespielt und die hat sich auch echt gut angefühlt. Und das war meine erste Gitarre für Feine Sahne. Und die Tele habe ich jetzt quasi nach der Studiophase mir dazugeholt.
Aha.
Und ich habe noch eine Les Paul Junior für so die so totalen Power-Akkord-Punk-Sachen. Weil die absolut
klassische
Punk-Gitarre. Einfach schön so bei Palmute-Sachen, weißt du, dann die kommt einfach schön dick daher irgendwie. Genau, die habe ich jetzt Leihgabe noch von einem Backliner von uns. Die darf ich jetzt noch die auf jeden Fall dieses Jahr mit benutzen. So. Und das sind so die drei Gitarren, die mit auf Tour kommen. Genau. Genau, das ist so die Sammlung, die sich so ein bisschen erweitert jetzt, aber genau, da habe ich jetzt erstmal alles, was ich brauche, glaube ich.
Ja. Macht auf jeden Fall was her. Der, liebe Grüße an den Tom Bartels an der Stelle, auch immer mal wieder Gast hier im Podcast. Das ist der Tech vom Kuddel von den Hosen, den wirst du mit Sicherheit nämlich auch bei den Hosen da mal gesehen haben.
Ja, ich habe eine Tom Bartels. Ich habe mit, Schripp, ist das Tom Bartels?
Das ist genau. Ich sag immer, ich weiß auch nicht warum, ich sag immer Tom Bartels, so, auch wenn der mich anruft, so, und genau, ist ja, ich glaube, Spitzname, genau, Trip, das ist der Tom. Und der Tom ist auch ein absoluter Gear-Nerd, also wirklich.
Ja, also das hat man auch schon da gesehen, der, ja, sicherlich.
Also, der Typi, wenn wir Podcasts zusammen machen und der kommt im Redeflow, manchmal sitze ich da einfach nur und sagt dann, ja, okay, ja, mhm. Also, weil der ist crazy so, ne?
Richtig geil. Ja, und das ist lustig. Ich bin zum Beispiel noch gar nicht so, dadurch, dass ich viel Akustikgitarre gespielt habe davor und habe ich noch nie so einen Deep Dive in E-Gitarre an sich und ich bin gerade so voll am Entdecken so von verschiedenen Sachen. Habe mir über die letzten 2 Jahre so ein Pedalboard mit Loop Switcher gebaut und so.
Ach, schon alles geil.
Alles selbst gelötet und ja, bin da so voll am Ausprobieren und auch so ein bisschen so den Sound am Finden, den ich gern spielen will. Und das ist echt, ja, ist spannend gerade. Aber genau, zu Trip zurück einmal noch. Den wollte ich auch nochmal besuchen, weil der hat mir angeboten, nochmal ins Hosenlager zu gucken, ob da noch was ist, was vielleicht sinnvoll wäre zu gebrauchen.
Bist du Lefty?
Nee.
Ah, okay. Ich sag dir,
die haben auch, es ging da eher so um Amps. Weil die ganz viele JCM 800 noch stehen haben und so.
Ja, ich glaube, also ich war bis jetzt der Japo hat mir mal ein kurzes Video mal aus dem Lager geschickt, wo der mal da ausgeholfen hat oder für den Thomas gemacht hat. Und da, ich glaube, das ist ein sehr großes Lager, was die Großen auf jeden Fall haben.
Hattest du angehört. Also Trip hat so ein paar Amps aufgesehen, was sie alles haben. Ja, ist klar, von manchen weiß ich gar nicht, was es ist, aber ja.
Ja.
Mal gucken, wenn sich die Möglichkeit ergibt.
Was hat der Tom erzählt? Irgendwie, ich glaube, bei einer Tour oder sowas hat der Kuddel, glaube ich, einfach mal so, weil es halt Kuddel ist. Man kann es machen. 30 Gitarren mitgenommen, so. Natürlich. So, das ist,
also der hatte da auch 2 volle Gitarrenschränke stehen, als ich jetzt im letzten Sommer bei denen dabei war. War auf jeden Fall einige Gitarren.
Ich würde es nicht anders machen. Der Tom hat auf jeden Fall zum Thema Junior, die hatten wir mal in irgendeiner Podcast-Folge auch verglichen, die heißt Junior versus Strat, eine der ersten, die wir gemacht haben. Mhm. Der hat eine original 59er Les Paul Junior sogar. Ziemlich cool. So. Und die hat er dabei mitgebracht und die hat echt einen geilen Vibe gehabt. Also, ne, ich bin jetzt auch nicht manchmal so, kannst du mich mit so Vintage-Zeug auch jagen, von wegen, das ist besser als das, was jetzt ist, bla bla bla. Ist natürlich ein anderer Voodoo hinter, um Gottes Willen. Müsste man eine andere Folge nochmal drüber machen. Aber echt geiles Teil. Und ich finde so eine Junior, so ein Punkrock-Bereich, vor allen Dingen hast du eine auch nur mit einem P90 und fertig, ne?
Genau, ein P90 fertig ist ein 2000, also ziemlich neu, 2019er, steht hinten drauf.
Jo. Das Geile ist einfach bei diesen Ein-Pickup-Gitarren, ist einfach so, du hast nur ein Magnet und du hast nicht den zweiten, der noch irgendwie Seitenschwingung oder sowas einfach noch mit hindert, sondern da ist ein Magnet drin, dann hast du eine Wraparound-Bridge, so, einfach nur ein Kontaktpunkt, also ist jetzt hier, ich muss, wie gesagt, für die Etikette so ein bisschen die Gear-Leute noch abholen, ist einfach von der Ansprache her, finde ich persönlich, das Geilste, was du so haben kannst. Ein Pickup, der Tonpulti, die kannst du noch rausbauen, obwohl das sogar auch bei Toms Gitarre echt einen geilen Job gemacht hat, aber sonst bin ich Tonpulti, was soll ich damit? Weg damit.
Wirklich?
Okay, ja, irgendwo schon. Alles, was den Regelweg stört, so denke ich mir so, boah, brauche ich nicht. Ich bin dann halt eher so ein Pickup, ein Poti und gib ihm. Weil Lautstärke will ich schon regeln können, egal. Aber ich muss sagen, so bei der 950.
Ich glaube, meine hat gar keinen Tonpulti, wenn ich drüber nachdenke. Hat die 2? Ich glaube, die hat nur einen Lautstärkeregler.
Cool. Es kann aber sein, es gibt auch Juniors, die haben definitiv nur einen. Und aber ansonsten, wie gesagt, eine Junior, ein P90, gut, P90 muss auch natürlich Bock drauf haben, weil das Ding haut ja auch alles weg, weil das Ding einfach am Brummen ist, so, ne? So ist das bei
dem. Das ist echt laut, ja. Also das hat auch, wenn man das gegen die Telecaster anschließt, da muss ich mir auch noch was überlegen. Da bin ich gerade so ein bisschen am Varianten auschecken, was man machen kann, wenn man quasi so Gitarren hat, die echt so unterschiedlichen Output haben. Weil ja auch das Problem ist ja nicht nur, dass irgendwie natürlich auch so die Zerrung von dem Fender sich so ein bisschen ändert. Das Hauptproblem ist ja einfach, dass bei In-Ear-Monitoring sich für alle anderen diese Gitarre auch viel lauter auf einmal anhört. Weißt du, wenn die ihren Mix auf den Ohren haben, das ist noch so ein bisschen so, da bin ich auch überlegen, da gibt es so ein paar Sachen, wo es einfach 3 Eingänge gibt, wo du quasi Gain regeln kannst.
Ja.
Muss ich mal gucken, irgendwie. Bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Vielleicht wird es dieses Jahr auch noch nichts und ich muss einfach irgendwie den FOH-Mann und den Monitormann sagen, hier, pass auf, bei den Songs kommt die Junior.
Ja, aber absolut so, ne? Da muss man halt, dann machst du halt, wird die anders eingepegelt und fertig. Ich glaube, die Community wird sich jetzt gerade denken, Hauke soll sich Camper kaufen. So, Hauke soll sich Camper kaufen. Das denkt sich jetzt gerade die Community. Ja, so.
Das ist auch.
Sollen sie mal weiterdenken.
Anfang.
Ey, sorry, aber ist einfach wieder, es ist einfach so, das
bist
ist
du,
hier...
Bist du ein Camper-Hater oder bist
nein,
du einer,
nein.
der Nee, bist du nicht, ne? Weil als ihr, du hast hier mit Lutz von Rammstein ja drüber geredet, das habe ich gehört, und da wart ihr ja eigentlich so, das Credo war ja, okay, Camper ist kein Plug-and-Play-Amp, aber wenn du dich damit auseinandersetzt, dann kannst du da einfach eigentlich alles mitmachen, was du willst, wenn du die richtigen, wie heißt das, Images? Nee, wie nennen die das bei Camper? So ein abgespeichertes Sound.
Nennen wir das Preset. Also ganz klassisch. Ja. Ich muss das hier ganz kurz betonen. Es ist gut, dass du das fragst. Und das möchte ich hier für alle Mal klarstellen, diesen Podcast. Ich bin generell kein Hater. Ich finde dieses Wort Hater, finde ich, also bei Hater muss ich sofort an Drachenlord denken. Und da zieht sich bei mir alles zusammen. So, ne? So bei diesem ganzen Ding da, bei diesem Game und so. Und das Ding ist wirklich, ich liebe alle Amps. So, das ist erstmal so mein Credo. Nein, nicht alle, aber das Ding ist einfach, ich liebe es einfach hinter mir einen analogen Amp stehen zu haben, weil ich finde das ist so mein Ding, ich finde das optisch einfach am allergeilsten. Hinter mir einfach irgendwie, ich muss jetzt keine, weiß ich nicht, 10, 412er Boxen hinter mir stehen haben, aber einfach irgendwie ein Top-Teil darunter, eine 412er oder ein Full-Stack, und das ist so das Ding. Ich finde aber, wie gesagt, das, was Camper angeht, das ist ein ultra geiles Teil, so. Und das ist, ich muss nur schmunzeln, weil, wie gesagt, jeder zweite, den ich hier im Podcast habe, kommt mir mit Camper um die Ecke. Und das ist ja auch in Ordnung.
Aber zum Beispiel die Hosen spielen ja auch einfach Camper, und wenn du dann aber davor stehst, dann hörst du halt einen richtig geilen Gitarrensound vor der Bühne, ne? Und dann kommt es dann ja darauf an auch. Also das funktioniert schon. Also das funktioniert auf jeden Fall.
Natürlich funktioniert das. Das ist also, das stelle ich auch, wie gesagt, ich stelle es gar nicht in Frage, und ich verstehe das auch. Ich verstehe da auch das, was der Lutz gesagt hat. Natürlich macht das Sinn, gerade bei einer Rammstein-Show, dass du überall den gleichen Sound haben sollst. So, absolut. Ja.
Also gerade live, genau. Glaube ich, Camper. Ja.
So, und ich sag halt, wie gesagt, nur, also ich hate das nicht. Ich nehme gerne jedes Geschenk von Camper an, was die mir irgendwann nochmal schicken werden, so, ne? Dann teste ich das. Nein, Quatsch. Ich finde das alles cool. Ich finde aber einfach so, ich schlepp lieber gerne meinen 35 Kilogramm schweren Röhrenamp zu einer Show. Den liebe ich. Und das ist in Ordnung. Und wie gesagt, es ist auch, aber das hast du jetzt, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Du hast ja erzählt, erstmal ein Rectifier. Ein Rectifier ist auch ein richtig geiler Klassiker.
Ja, genau. Der steht auch noch rum. Ich wollte einfach quasi so eine Pedal-Plattform haben. Ne? Also einfach so ein Amp, der einfach gut mit Pedals ist.
Absolut.
Und ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen das Credo. Oft habe ich das Gefühl, dass da so cleane Fender echt ganz gut für sind. Ja. Oder so cleane Fender-Style-Amps. Ich meine, da gibt es ja auch einfach Tausende, die genauso Amps bauen, die clean, geil klingen.
Ach, du hast ja auch gerade von dem Bassman erzählt, sorry. Der war schon...
Ja, absolut. Genau, der Rectifier war davor, den hatte ich dann am Anfang so ein bisschen dabei, und dann habe ich aber gedacht, okay, für feine Sahne irgendwie so ein Clean Amp, der so ein bisschen gepusht ist, aber wirklich nur sehr wenig. Also der auch noch einfach, wenn man so ein bisschen das Volume-Poti zurückdreht, einfach total clean ist. Genau, und ich habe jetzt noch einen zweiten Amp mir nach dem Studio zugelegt. Wir haben so viel von diesen Punkrock-Riffs, ne, wo man irgendwie so Palm-Mute-Sachen doppelt oder so, haben wir mit einem JCM 2000 aufgenommen von auch Marshall.
Geil.
Und den habe ich mir einfach aus dem Studio quasi mitgenommen.
Das ist doch der Vorgänger, glaube ich, daraus ist ja dann der Marshall JVM, glaube ich, entstanden, ne? Wenn mich nicht alles täuscht,
oder? Das kann sein. Ich bin da so Amp-Historie, das ist das, was ich meine. Da bin ich überhaupt nicht drin.
Correct me if I'm wrong, die Leute da draußen, ich meine aber ja, das ist der, danach kam der JVM, der ja auch ein absoluter Klassiker auch ist. Aber bin ich mir auch nicht ganz sicher, meine ich aber schon.
Das wäre wieder eine Frage. Auf jeden Fall ist er ziemlich stark, was so Verzerrung angeht. Irgendwie der Clean Channel, weiß ich nicht. Also da finde ich einfach so dieses, was der Bassman für mich macht, viel besser.
Bei Marshall meinst du jetzt den Clean Channel? Ja, also das.
Genau, das und den lasse ich jetzt einfach immer im zweiten Output einfach mitlaufen, und dann kann sich quasi der FOH immer zusammenmixen, was er braucht.
Voll geil.
Also dann kann er quasi sich immer so ein bisschen Dirt dazu holen, wenn er das möchte.
Ja. Voll geil.
Und das ist quasi so als Backup-Lösung, sodass auch wenn der Bassman mal abschmiert, dann kann man auf jeden Fall die Show noch zu Ende spielen. Ja.
Ich find's mega. Ich glaube, dein oder eure Backliner freuen sich nicht, wenn die das alles hin und schleppen müssen und hinstellen müssen, so, ne? Aber so ist das halt.
Ja, also sind da zwei Amps. Also ich glaube, das ist. Die haben sich noch nicht total doll beschwert, und das ist ja zum Glück auf Rollen. Ich glaube, sie sind noch fein. Ich glaube, sie würden mir auch sagen, wenn sie merken, ey, der Hauke, der dreht komplett durch und will noch irgendwie 4 Amps hinter der Bühne stehen haben, weil das macht den Voodoo-Sound perfekt.
So, kleine Anekdote an der Stelle. Liebe Grüße, aber ich glaube, der wird jetzt nicht hören, an den Odi von Gentleman, weil ich mache Gitartech Backline bei Gentleman. So, Punkt. Mhm. Dem lieben Reggae-Artist, liebe Grüße an Tilman. Und da wollte ich nur sagen, letztes Jahr haben wir eine Show in Amsterdam gemacht und da wollte der Odi, der Bassist, der spielt auf Tour immer 2 18er Boxen mit einem Topteil von Eden. So. Und baut sich dann immer sein Türmchen. Und dann haben wir auf so einem, oder hat der Tilman auf dem Festival in Amsterdam gespielt und da stand dann nochmal das gleich, also nochmal als Bassanlage, was die quasi hatten, auch also
der gleiche. Also da haben wir mal vier Kühlschränke gehabt.
Genau, und dann meint dann der Odi so irgendwie so, vor allem nach dem Soundcheck, ja immer, René und Paul, könnt ihr nicht mir den zweiten Eden da auch noch hinstellen? Und wir so, was? So, ne? Und er meint, ja, dann habe ich noch mehr Power. Und wir so, ey, Alter. Du bist Bassist.
Na gut, aber Mann, er ist ja auch, Reggae ist ja der Bass auch, der ist natürlich auch.
Ey, richtig absolut.
Vordergründig dann dort.
Der Odi ist auch echt ein richtig guter Bassist so und der ist natürlich, weil der macht ein großes Fundament natürlich auch da aus. Der wusste natürlich aber auch selber, es hat am Ende auch nicht funktioniert, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, weil Changeover zu knapp war. Wir hatten das vorher nicht geprobt und haben einfach gesagt, ey, lass mal bitte so. Ne?
Das wummert ja auch allen anderen Bandkollegen alles weg, oder?
Voll. Also wirklich voll. Aber da musste ich so ein bisschen schmunzeln, so, weil das ist genauso eine Story da gewesen. So. Und vor allen Dingen, weißt du, da kommt, wie, also ich glaube, mir hat noch niemals ein Bassist gesagt, aber wie gesagt, der Typ hier ist halt auch Bassist, so ja, aber ich will mal das und das noch mehr haben. Da dachte ich mir, boah, geil, ey, so Bassisten können auch noch Gear Talk oder wissen, können sich mit ihrem Equipment noch auseinandersetzen. Das fand ich ein bisschen geil.
Natürlich, das würde ich nie behaupten.
Genau, nein, also. Das ist ja auch, das sage ich mit dem Augenzwinkern, ich habe heute in der Instagram-Story noch
aber bei mir mal. Das ist ja ein Gitarren-Podcaster, da ist sowas, da ist so ein bisschen Bassisten-Hate an der Tagesordnung.
Der muss sein, dafür gibt es natürlich auch noch irgendwie wahrscheinlich einen diversen Bass-Podcast, aber ich habe aber auch, ey, ich feature ja auch die Bassisten. So, ich habe den Thorsten von der Beatsex-Saga ab, so die Grüße, so, ne? Und noch den Lukas, den Ralle, also ein paar Bassisten waren auf jeden Fall da. Ich habe heute eine Instagram-Story mit meinem Repair-Shop gemacht, im Zuge des Umzugs, dass ich geschrieben habe, dass ich zukünftig keine Bässe mehr mache, weil sich das nicht lohnt. So, weil wegen Bassisten. Was ich natürlich als absoluten Witz meinte. Und dann habe ich echt diverse Nachrichten bekommen mit, macht jetzt keine Bässe mehr. Und ich so, war Alter, es war ein Witz, Mann. So. Egal, so viel zu meiner Ironie. Aber Hauke, ich muss das mal kurz hier einmal zusammenschnüren. Ich finde, das ist ein geiles Setup. Also ich bin wirklich hier angetan. Finde ich echt geil.
Genau, und zwischen den, kann ich ja noch einmal kurz, weil das ist das, was eigentlich die meiste Zeit gefressen hat in den letzten Jahren und wo ich auch, stolz, aber schon echt jetzt mittlerweile zufrieden bin, ist, ich habe mir ein Pedalboard gebaut mit einem Loop-Switcher. Das hatte ich schon immer mal im Kopf, weil ich mir gedacht habe, boah, warum muss mein Signal immer durch alle Pedals durch, auch wenn sie aus sind und so, ne? Also ja, dieses, dann irgendwann brummt alles mehr und da habe ich mir einen Loop-Switcher gekauft von The Gig Rig. Kennst du gut Loop-Switcher?
Ja.
An sich?
Ja.
Aber genau, das ist so eine englische Firma, glaube ich. Ja, oder weiß ich. Und das ist ein Loop-Switcher, der kann halt auch so MIDI-Signale rausschicken. Das heißt, ich habe dann den Loop-Switcher. So, dass quasi jedes Pedal, also für Leute, die das jetzt nicht wissen, von was ich rede, jedes Pedal hat seinen eigenen Kreislauf quasi mit Output von dem Loop-Switcher und Return aus dem Pedal, sodass quasi jedes Pedal von dem Loop-Switcher einzeln angesteuert wird. Mhm. Und du kannst dann quasi mit einem Fußtritt auch einen Delay, einen Zerrer und noch einen Chorus anmachen und auch wieder ausmachen, ohne dass du halt so einen Tap-Dance machen musst auf deinem Pedalboard. Naja, und du kannst jetzt halt mit diesem Ding halt auch noch MIDI-Signale rausschicken. Das heißt, ich kann dann irgendwie sagen, okay, ich will jetzt aber fürs Anfang vom Lied will ich halt den Spring-Reverb haben und dann nachher im Solo brauche ich aber irgendwie was Ausuferndes, Dotted Eight und soll ewig weit irgendwie mit einem riesigen Schwall hinten dran sein. Und das ist echt cool. Also das ist echt, glaube ich, das, wenn man sich da mal reingedacht hat, ist das, glaube ich, so was so Entspanntheit beim Spielen angeht, echt, wenn man irgendwie noch, man singt gerade noch ein Refrain und muss dann umschalten und so und kann nicht so richtig nach unten gucken und du kannst jetzt nicht auf einmal, ne, auf Q, auf die 1, 3 Dinge auf einmal treten. Das ist echt eine richtig geile Sache und auch vor allem geräuscharm, weil immer nur das an ist, was an sein soll und dann mit einer guten Stromversorgung dazu. Das kostet richtig viel Zeit und man muss halt irgendwie so ein bisschen so eine Architektur sich ausdenken für sein Board und in welchen Loop mache ich was und so, aber das ist, das wollte ich schon immer machen und jetzt mit Feine Sahne hat es das erste Mal richtig Sinn gemacht, weil das natürlich auch ein bisschen Geld kostet.
Ja, ja absolut, aber ich finde da, da bist du diversen anderen Leuten, wie zum Beispiel mir, weil ich da ein absoluter Trottel manchmal drin bin und dann einfach faul bin. Bei mir ist das wirklich so, ich habe natürlich auch ein echt schönes, für mich Oldschool Pedalboard mit irgendwie 8 Effekten drauf und wenn ich dann im Song jetzt irgendwie 3 Effekte switchen muss, dann überlege ich mir halt vorher so, okay, bei dem Break mache ich den aus, weil ich muss die hintereinander natürlich schalten, so, da musst du halt immer Stepptanz machen, das geht nicht anders. Und vor allen Dingen ist da natürlich auch immer so, du musst ja gucken, welchen machst du jetzt als erstes aus, damit auch irgendwie das noch, weil ich auch viel mit Delay und so was arbeite. Und das, wenn das Delay dann weg ist, klingt es halt echt scheiße.
So, ja, auf einmal ist ja, fällt der Sound so ein bisschen zusammen und dann.
Genau. So, und dann vor allen Dingen so, wenn du vor allen Dingen auch von Zerre auf Clean dann schaltest, so, und dann ist das manchmal echt so, oh, da muss das Delay anbleiben, dann hast du dann das. Und ich denke mir, boah, eigentlich müsste man eine andere Lösung dafür finden. Und die Lösung hast du halt gemacht, deswegen, gut. Das,
ja, und halt mit dem Ding, du hast dann, das ist halt wirklich wie so ein kleiner Computer. Du kannst dann auch sagen, weil du gerade mit Delay das sagst, und dann hast du irgendwie einen Part mit Delay. Und dann kommt danach die kleine Strophe zum Beispiel.
Ja.
Und dann kannst du auch sagen, okay, der Loop, in dem das Delay ist, die nennen das in dem Gerät Spillover, das heißt, diese Delay-Fahne von dem Loop klingt drüber in den anderen Sound, dass quasi der Delay noch ausklingt, aber du weiterspielen kannst, ohne dass du den Delay nochmal triggerst. Das heißt, hast du also auch einen total geilen Übergang und so. Das sind schon so Sachen, die kannst du ja sonst kaum realisieren, so.
Absolut. Das ist, man muss sich halt einmal Gedanken machen, eine Lösung dafür finden, so, und das finde ich aber auch geil. Das ist dann,
ja. Genau, und das ist so ein Heimprojekt hier. In meinem Zimmer sitze ich dann rum und denke mir, okay, was mache ich als nächstes? In welche Patches kann ich irgendwie da bauen und was macht Sinn? Und dann funktioniert was nicht und dann funktioniert es aber dann doch wieder und dann sind das so kleine Erfolgserlebnisse. Also, wenn man so Bock auf Basteln hat, kann ich das nur empfehlen, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen.
Voll. Ey, ich find's geil. Wenn du da auch mal, da verweise ich nochmal gern dran, wenn du da nochmal eine Expertise, einen Input haben möchtest, hau Tom Bartels an. der gibt dir auch Telefonsupport so und ich glaube, der kann sich da reindenken. Der hat nämlich auch, glaube ich, vom Polle, von dem Keyboarder von Gentleman, hat der den das ganze Keyboard-Rack, glaube ich, verkabelt und zusammengebaut, was so gar nicht meins wäre. Weißt du, was ich meine? Das ist halt echt so, also das ist gar nicht meine Baustelle. Auch so im Repair-Shop oder sowas, so wenn die Leute halt fragen, ey, machst du auch Amps oder halt irgendwie Effektgeräte? Nee, echt nicht. Amps ist nochmal eine ganz eigene Baustelle und man muss nicht wirklich auf Knien anflehen, damit ich mal, obwohl, also das tödlichste Effektgerät, was ich repariere, ist ein Volume-Pedal von Ernie Ball, wenn das Bändchen gerissen ist. kennst du die Dinger?
Die haben unter dem, also unterm Heel so ein Bändchen, oder?
Ey, das muss man sich mal reintun, so, ne? Da ist eine Kordel dran, so, ne? Die einfach das Poti dann quasi auf und zu macht, so. Und das Ding reißt natürlich irgendwann. Und es geht, also es ist der größte Abfuck, das zu machen. Und vor allen Dingen kommt das so selten immer vor, dass die Leute genau in den Abständen kommen, wenn ich gerade wieder vergessen habe, wie es geht. Weißt du so, dann, ne, du hast ja, das ja sofort, das ist so, ich habe mir jetzt das angeguckt, jetzt ist das auch, da musst du gucken, dass das auch vernünftig öffnet und schließt. Das ist der größte Abfuck, wo ich eigentlich schon fast sage, ey, kauf dir ein neues, aber dann denke ich auch so, okay, das ist halt total unsinnig, das Ding jetzt wegzuschmeißen, weil da Bändchen gerissen ist. Und ich denke mir so, ey, sag mal, Ernie Wall, könnt ihr nicht mal jetzt eins bauen, was ohne Bändchen ist? Also wir haben das Jahr 2023 so.
Ja, da muss es doch bessere Lösungen geben.
Genau, ihr müsst jetzt kein digitales Ding machen, ist mir schon klar, aber bitte guckt doch, dass ihr da eine andere Lösung für findet. Ey, egal. Da muss man mich auf Knien veranflehen und dann mache ich das. Oder auch mal sowas wie, keine Ahnung, ein Wawa zu reparieren, geht irgendwie auch noch so. Keine Ahnung, wenn Poti platt ist oder Schalter platt ist so. Aber ich merke so, ich habe darauf keinen Bock. Das ist nicht mein
Ding. Das muss man schon mögen, auch so mit dem dann auch so auf kleinem Raum löten und so. Das wäre auch nicht meins. Also ich habe jetzt Kabel gelötet, habe mir das irgendwie beigebracht mit YouTube. Ja. Das geht einigermaßen, aber ich habe dann halt immer hier in der DAW einfach meine Kabel quasi getestet, immer aufgenommen und dann geguckt, ob die halt irgendwie Höhenverluste haben und so, weil ich mir da auch nicht so sicher bin, ob ich jetzt jede Lötstelle richtig geil mache. Ja, aber ich glaube, ich habe so 2-3 Kabel hatte ich dazwischen, wo ich gemerkt habe, oh, die klingen jetzt ein bisschen dumpf.
Ja.
Ja, aber sonst ging das ganz gut.
Nee, das ist ja auch, also ich finde ja, wie gesagt, so auch Gitarrenelektronik löten oder sowas, ey, alles kein Ding. Aber bei manchen Boards oder sowas oder Effektgeräten wird es natürlich auch ein bisschen kleinschrittiger oder sowas. So,
ja, und dann Platinen löten oder so.
Genau.
Da musst du ja, das musst du wollen und können.
So. Genau, das ist dann so, wo ich mir denke, so, okay, da geht es jetzt gerade gar nicht ums Können, sondern da geht es schon teilweise darum, dass ich schon zu faul bin, meine Lötspitze jetzt zu wechseln, weil ich liebe die Meißelform, die einfach ein bisschen mehr weghauen kann, damit ich mal auch einen schönen Lötpunkt auf dem Poti oder sowas setzen kann. So, und da jetzt irgendwie so eine Minispitze dran zu machen und damit dritte Hand da jetzt irgendwie, denke ich mir, ey, nee, gib das dem Amp-Schrauber, der macht das für dich. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Und auch so dieser ganze Markt an Effektgeräten, also bei Effektgeräten zum Beispiel, also ich bin sehr im Gitarren-Game drin. Deswegen ärgert mich das schon, als du die, von Kaufmann hast du gerade die Company gesagt, aus Holland, ne?
Ja, ja.
Dass die ist mir gar nicht so ein Begriff, wobei aber auch die Niederländer echt eine geile Auswahl an guten Gitarren-Companies mittlerweile haben. Da kommt echt viel her, so, ne?
Und also ich kann die Kaufmann-Leute nur empfehlen. Ich kannte die vorher auch nicht. Ich habe im Studio eine Les Paul-Form gespielt von denen. Mhm. Und ich finde die, also so wie ich das sehe, machen die halt echt keinen Schnickschnack an ihre Instrumente, aber achten halt darauf, dass die irgendwie gut funktionieren.
Das ist schon mal gut.
Und bis jetzt habe ich echt eine gute Gitarre von denen gespielt, glaube ich. Also die spielen sich immer echt richtig gut.
Finde ich, also muss ich unbedingt mal auschecken. Ich wollte nur sagen, so, ich bin in diesem Gitarren-Game halt echt tief natürlich drin, was Companies angeht, neue, junge, was auch immer. Mhm. Davon gibt es echt welche, wo ich sage, ey, geil. Und dann gibt es welche, wo ich sage, ey, scheiße. Und ist auch in Ordnung. Aber so bei ganzen Pedals oder so, ey, der Markt ist so krass. Also da bin ich ausgestiegen.
Da kann man auch, also ich bin da, ne, ich habe mir so ein paar Sachen gekauft auf gut Glück so. Und ich wusste damals, dass ich halt einen geilen Delay will und habe mir den Timeline von Strymon gekauft.
Bestes Delay.
Und einen geilen Hall, da habe ich mir eine Big Sky dazu gekauft, weil ich das, den Timeline so geil fand.
Absolut, ey, habe ich auch, ja. Genau deswegen, ja, perfekt.
Ja?
Ja natürlich, gut. Na klar.
So, und dann habe ich, irgendwie noch einen Pog mir gekauft, damals für das Akustik-Duo, ne, weil ich so ein bisschen halt Akustikgitarre so ein bisschen, einfach so ein bisschen fetter machen wollte für so Single-Note-Sachen.
Ja, POC ist Electro Harmonics, ne?
Genau, also Polyphonic Octave Generator, ne, da kannst du halt dann quasi, aber die große Variante, es gibt ja so einen kleinen Kasten, wo du, und bei der großen Variante hast du so Schieberegler, da kannst du dann quasi zwei Oktaven unter und zwei Oktaven über deinem Originalsignal quasi mit so einem Schieberegler immer so ein bisschen austarieren, wie viel Anteil du von welchem Signal halt drin haben willst.
Cool.
Genau. Und kannst dann auch noch ein EQ davor und danach schalten und so, also hast du schon ganz coole Möglichkeiten und klingt auch für so Stoner-Sachen richtig geil. Jo. Dieser POC, einfach so mit Verzerrung und dem POC an, da denkst du immer, Alter, ist das eine Bariton-Gitarre oder was ballert hier gerade so, genau.
Voll geil. Finde ich, da lege ich immer noch meine Hand für ins Feuer, so Strymon ist einfach ultra geil. Das Timeline ist für mich, so im Effektgeräten ein Game-Changer gewesen. Wie geil ist dieses Timeline, bitte? So, das
ist ja auch schon 10 Jahre jetzt alt, habe ich letztens gerade irgendwo gelesen. Das ist schon 10 Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, natürlich ist jetzt so, die meisten so, Alter, der spielt noch Strime oder die Jungs spielen noch Strime, was ist los mit denen? So, der ist ja völlig hängen geblieben. So, ne? Und, ja, ist ja leider so, aber ey, alleine diese Eis-Funktion, die hat mir die Schuhe ausgezogen und das ist immer noch so, die macht meinen Sound immer noch so. Ich habe mich da auch so, ja. Du musst bei Strime auch, ist leider auch nicht Plug-and-Play, da musst du auch einmal so ein bisschen gucken, wie du dir das mixt, aber du kannst echt geile Sachen mit Strive machen. Das ist wirklich.
Und es dauert gar nicht so lange, finde ich. Also ich finde, das ist noch relativ. Das ist ja auch immer das Ding. Ja, okay, wir beide spielen jetzt noch Strive, aber die erste Frage, die ich mir dann stellen würde, ist: Okay, wenn diese Timeline funktioniert, willst du dann wirklich für nochmal 400, 500 Euro den nächsten Multi-Delay kaufen, der bestimmt auch sehr gut ist?
Ja.
Aber warum so, ne? Also ich meine, das Ding macht echt. Also macht einfach alles, was ich brauche, glaube ich.
Ey, und vor allen Dingen ist das Ding dafür, dass das, also ich meine, die Dinger sind echt teuer, muss man sagen, so, aber die sind mir noch nie im Arsch gegangen. Noch keins von den Dingern ist bis heute abgeraucht. So, und ich habe 3 Strymon Pedals. Ich habe das Mobius, das Timeline und das Big Sky dann sogar, wenn schon, denn schon so, ne? Und ich glaube, ich muss das Mobius einmal resetten, weil irgendwas nicht funktioniert hat und ich bin auch echt nicht zimperlich so, ne? Wenn ich auf der Bühne bin oder sowas, ich tritte auch drauf bis zum geht nicht mehr. Aber bis jetzt alles geil, so, und deswegen Strymon immer noch, boah, also zum Niederknien. Hammergeiles Digitalzeug. Wahnsinn.
Ja.
Liebe ich.
Doch, also ich bin auch, also gerade der Timeline hat echt schon richtig viele kleine Gigs und so mitgemacht und auch schon echt viele Dellen und so drin, nass geworden, alles. Bis jetzt noch nichts.
Ey.
Genau, also.
Ja. Ich, ich muss sagen, ich bin sehr angetan von diesem, also wirklich, von dem ganzen Talk jetzt hier. Und das ist jetzt gerade so für mich, als du jetzt gerade noch Striming gesagt hast und sowas, finde ich richtig geil. Das ist so, ich finde auch, wie gesagt, so dieser Effektgerätenmarkt und sowas, keine Ahnung. Man muss sich auch nicht mit allen Sachen beschäftigen. Das muss man auch dazu sagen. So, das ist so, ich bin da so ein bisschen, wenn mich jetzt Leute echt fragen, so, ja, welches Effektgerät, dies, das, ey, bin ich leider ausgestiegen. Kauf den Camper. Das ist meine Antwort darauf.
Ich würde, genau, ich habe das, weil man kommt ja immer, also man, oder nicht Mann, aber ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, ich komme so ein bisschen in so eine Endlosschleife und mich zu fragen, ist das denn jetzt wirklich gut? So, ne, dieses, also gerade bei mir ging das nicht so, beim Delay nicht, da wusste ich immer, okay, das ist irgendwie geil, das gefällt mir. Aber bei mir ging es so mit Overdrive-Distortion-Pedalen, da habe ich irgendwie länger gesucht oder auch so ein bisschen gelesen und dann sagen alle irgendwie was anderes und manche sagen, okay, du musst dir den Analog Man für 5000 Euro kaufen oder so.
Genau.
Quatsch, ne? Warum soll ich mir einen Overdrive-Pedal für 5000 Euro kaufen? Es gibt ja Tausende, die den gleichen Circle in eine andere Kiste reinbauen und so.
Ja.
Und da ist dann auch das, genau, und ich denke, man muss da auch so ein bisschen dran gehen wie bei Songs und sagen, ey, das ist jetzt ein Sound, der funktioniert und der ist geil und dann irgendwann sich wieder aufs Spielen konzentrieren. So, ne? Weil manchmal vergisst man auch bei dem ganzen Rumgestelle, okay, vielleicht sollte ich auch mal wieder ein bisschen Gitarre spielen. Das ist mir manchmal so gegangen, da war ich den ganzen Tag dann so beim Sound rumnerden und gucken, welche Patches ich mache und auf einmal habe ich kaum Gitarre gespielt. So, genau. Ich glaube, da muss man dann irgendwann wieder aus diesem Loop ausbrechen und sagen, okay, ich habe jetzt hier 3 Overdrive-Pedale, die klingen irgendwie für mich gut und dann ist auch, damit kann ich halt alle Kaskaden schalten, die ich will. So, damit kann ich halt irgendwie Distortion machen, kann irgendwie einen schönen Boost-Sound machen und ja. Ab dann spiele ich wieder.
Du kriegst ja auch genug, ey, weiß ich nicht, wenn du die Leute nach Effektgeräte fragst, erzählt dir auch jeder was anderes so, ne? Weil jeder schwört auf was anderes. Ja, ist ja wirklich ist so. So, ja, ist so. Ne? Das ist so, keine Ahnung, ich glaube, womit man niemand viel falsch macht, der ist auch bei der Metalhead-Community extremst angekommen, ist einfach ein Tube-Screamer. Der Tube-Screamer ist irgendwie, also ich finde den auch geil so, ich will irgendwann die goldene Version haben, die ich einfach mir nur kaufe und dann mir hinstelle. Checkt mir die doch mal bitte als Community, wenn ich weiter Podcast machen soll, weil...
Ne, genau, aber das ist ja auch wieder so, ne? Tube Screamer gibt es ja auch wieder 15.000 verschiedene Sorten, und dann gibt es halt wieder ganz viele andere Marken, die haben genau das gleiche, das gleiche Platinendesign und haben es in einer anderen Box. Also ist da auch wieder, okay, kauf dir irgendein Tube-Style-mäßiges Pedal und du wirst da schon irgendwas hindrehen können, was das macht, was du suchst, wenn du einen Tube-Screamer suchst. Ich bin persönlich, glaube ich, kein Fan. Ich habe zwar eins auf dem Pedalboard, nutze ich aber kaum.
Ey, am Ende muss ich schon sagen, ich finde so bei den Effektgeräten, da gibt es vielleicht auch mal einen Effektgeräten-Podcast drüber, weil ein abgefahrener Name ist, aber egal. Du kannst das ja nachbauen. Also du kannst das ja eins zu eins nachbauen. Du hast die Schaltpläne. Ja. Und weißt du, was ich meine? So, und das ist ja klar, Löttechnik.
Also kein Scrimen, aber ein Tube-Screamer
genau. Scrimen wäre krass, wenn du das mal so eben nachbaust. So, ja, ich habe mal am Wochenende nichts zu tun gehabt, habe mal ein Scrimen nachgebaut. Ja, alles klar, cool. Das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber am Ende, du kannst es halt nachbauen. Du kannst alles nachlöten, du hast die Schaltpläne, du kannst dir Kondensatoren, Widerstände, was auch immer jetzt holen und gib ihm. So, und dann kannst du dir dein persönliches Tube-Screamer-Erlebnis zusammenlöten. Ist ja, geht ja alles, wenn man das möchte. Oder man gibt viel Geld für ein Effektgerät aus. Von wem Muram holt sich den Original-Klon für, wie teuer ist der aktuell? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Aber Klon ist der andere, ne? Hier Analog Man und Klon, das sind immer so die genau. Klon-Center, wo alle immer von reden.
Genau. Ich hatte noch bis vor ein paar Jahren die Zweitauflage davon, also den Original-Typi, der den Klon gemacht hat. Der hat den Reissue rausgebracht, den habe ich gehabt, weil ich den irgendwie in einem Run bekommen habe, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe. Ich habe den zweimal zu Hause getestet, habe gedacht, boah, da zuckt gar nichts, so. Und dann habe ich das über einen Stammkunden, der verzweifelt nach diesem Klon gesucht hat, habe ich dann irgendwie gesagt, so dass ich meinen Verkauf, und der Typ hat fast einen Herzinfarkt bekommen. Weil der einfach, der ist so nach dem Motto gewesen, so echt so, shut up and take my money, was willst du haben? Und ich so, ich habe den normalen VK-Preis aufgerufen und der Typ war, also ich glaube, der hat fast angefangen zu heulen. Und ich so, ja, hier, bitte. Weil das Ding scheißegal war. So. Und aber guck dir mal, wie toll der Originalklon ist. Ach, egal. Hauke, es ist doch alles egal. Einfach Gitarre spielen und glücklich sein. Das ist, genau, ist doch toll.
Die Frage ist dann auch, wie viel spielt Erwartungshaltung dann in deinen Ohren mit, ne? Wenn du sagst, boah, ich habe jetzt hier einen Klon und das ist jetzt ja, muss jetzt ja irgendwie geil sein, oder ich spiele jetzt hier gerade irgendwie eine total krasse Strut oder so. Genau, das ist immer so, wie kann man das trennen? Das ist immer so eine Frage, die finde ich super interessant. Ne? Wie kann man das, dieses Sound empfinden und was ich da höre, trennen von der Erwartungshaltung, die ich habe, weil ich gerade ein gutes Instrument habe oder ein Pedal, was jetzt ja eigentlich super klingen muss. Ne?
Ja. Absolut. Ey, pass auf. Pass auf, dann hörst du dich auch mal super fordernd an. Ich wollte jetzt nur sagen, sorry, pass mal auf und sag mal, nee, jetzt mal, um das hier so ein bisschen abzubinden, und ich liebe das ja zu talken, aber wir kommen zu einem schönen Ende jetzt. Wann kommt das Album nochmal raus? Wann habt ihr Release?
Das Album Mai, kommt, ne, oder? Am 12. Mai, genau, 12. Mai. Okay. Wir haben heute gerade die Release-Party veröffentlicht, die ist am 13. Mai dann.
Ja, das habe ich auch gesehen, jo. Hm.
Genau, und am 19. Mai ist Wien das erste Konzert, und dann geht es halt verteilt über den Sommer mit 10 Stops durch Deutschland und Österreich.
Ich habe gesehen, ihr seid, ich habe natürlich mir den Tourplan angeguckt, ihr seid in Dortmund, das wäre so in meiner Schlagdistanz am nächsten, da kann ich aber leider nicht, richtig scheiße so, ich habe eigentlich dann immer Bock, ja voll ey, weil ich habe mich selber mit Gentleman unterwegs, so, das ist halt dann so, da komme ich leider nicht weg, das ist total doof, habe schon versucht irgendwie zu gucken, ob das irgendwie geht, aber wahrscheinlich verpassen wir uns dann, aber seid ihr auf, das sind eigene Open-Air-Shows, die ihr dann habt, ne?
Genau, ja, also dieses Jahr spielen wir, glaube ich, nur Festivals im, also St. Gallen, also Schweiz, und Nova Rock spielen wir in Österreich.
Ah ja, genau, habe ich auch gesehen.
Genau, aber in Deutschland spielen wir dieses Jahr, glaube ich, keine Festivals mehr.
Ey, Nova Rock, hast du das Line-Up dir mal angeguckt? Was bei Nova Rock spielt?
Bestimmt mal.
Mach das mal und guck dir das nochmal genauer an. Ich glaube, das war das. Die haben ein abgefahrenes Line-Up dieses Jahr. Also wirklich, das ist echt krass, ey. Da ist Rock am Ring, also... kein Vergleich. Das ist wirklich krass. Wirklich?
Das ist leider krank. Was ist der Name, der dir gerade im Kopf ist?
Also ich weiß, ich meine ziemlich sicher, also sowas von den großen Heavy-Metal-Bands oder sowas, war auf jeden Fall Slipknot mit am Start. So. So. Und ich meine aber noch irgendwie was, wo ich mir dachte, und das ist ziemlich sicher Nova Rock gewesen, wo ich sagte, okay, das ist also auch so von allen Genres halt irgendwie her, wo du sagst, okay, die haben echt krasse Namen dieses Jahr am Start. So. Mit Feine Sahne natürlich noch. Also du wirst einen schönen, schönen Festivaltag da haben.
Kann ich dir jetzt schon sagen. Kann man bestimmt mal rechts und links gucken.
Ah, ja, absolut so, ne? Ja, aber ey, guck mal, dann ist der Sommer auf jeden Fall ja für dich, für Feine Sahne natürlich vollgepackt, mit neuen Alben auch noch am Start, so. Ich freue mich, und ich freue mich auf jeden Fall echt so für dich in dem Fall, so diese ganzen Werdensgeschichte und sowas ist auf jeden Fall ultra geil, so. Kann ich nur sagen, genieß das. Das ist...
ja, danke.
Gerne. Ja, Hauke, dann... ich weiß nicht, wir werden uns natürlich aber trotzdem bestimmt, vielleicht nicht dieses Jahr, aber wir werden uns über den Weg laufen. Und dann trinken wir hoffentlich ein Bier zusammen. Weil das will ich mit jedem. Ja,
bestimmt. Musst du schreiben, wenn wir in der Nähe sind.
Ey, absolut. Dann schreibe ich natürlich und sagst so, ey, weißt du, ich habe kein Geld. Kannst du mich auf Gästeliste setzen?
Sag mal, geht da was?
Genau, geht da was? So, weil ich bin arm. So, wie man das heutzutage so macht. So, scheiß auf Corona, ist vorbei gewesen. So. Und jetzt einfach wieder, geht das Game wieder von vorne los. So nach dem Motto, setz mich doch auf Gästeliste. So. Ne? So, das ist, nein, Quatsch, so bin ich nicht. Nein, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Ey, tausend Dank, dass du eine halbe Stunde auf mich gewartet hast und dass wir trotzdem der halbe Stunde Wartenzeit eine richtig geile Folge abgeliefert haben. Freue ich mich total drüber.
Ja, mich auch. War gespannt, wie das wird, und ja, ich hoffe, man konnte was mitnehmen, und danke an dich für die Einladung.
Hey, wie gesagt, danke für die Zeit.
Weiteren Folgen.
Ach ja, es geht immer weiter und weiter. Bei der 100. höre ich irgendwann auf. Ich finde, 100 ist eine gute Zahl, und dann muss man so Projekte auf. Ich glaube, du bist irgendwie so Mitte 40, 43.
Ah, also, noch ein bisschen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ich komme so ein bisschen gerade durcheinander, weil jetzt kommt, heute ist Dienstag. Jetzt kommt übermorgen die Folge mit Steiner und Madleiner raus, und du kommst aber dann schon nächste Woche. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, welches Datum das dann ist, weil die Leute das dann hören. Das müsste der 27. sein. Wir haben heute den 27. April, und dann ist diese Folge draußen. Genau.
Ja,
und genau, also kommt schon bald raus. Und dann gebe ich dir Feedback, und dann wirst du natürlich, Feine Sahne wird verlinkt, alle werden verlinkt, und dann hören sich das extremst viele Leute an, was mich sehr freuen wird. Ey, Hauke, egal, ich... wünsche dir alles Gute, ist auch immer so ein, ist auch ganz, ist so,
ey, ist doch ein schöner Wunsch, oder? Also ich meine.
Ah, ey, prinzipiell, ey, tue ich ja auch. Ich wünsche dir wirklich, also ich wünsche dir echt eine geile Zeit mit dem Album-Release, mit den Shows, die noch stattfinden, und dass du auch die analoge Fraktion einfach bist und ein geiles Setup auf der Bühne auch fährst. Das feiere ich.
Ja.
Damit schließe ich das.
Alles klar.
Ey, ich danke euch fürs Zuhören. Habt einen schönen Donnerstag. Wir hören uns irgendwann in nicht ganz so ferner Zukunft wieder bei eurem Lieblingsgitarrencast, den geilsten Gitarrenpodcast, den es auf dieser Welt gibt, Pauls Gitarrencast. Habt einen schönen Donnerstag, und bis dahin. Ciao, macht's gut.
Ciao.
Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.